Hallihallo, willkommen zurück und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Folge Nummer 196. Ich begrüße den wunderbaren Tom, der mich begleitet heute in die Welt der Ego-Shooter. Hallo Tom.
Ach, sehr schön. Danke Robin. Ich begrüße dich auch und ich begrüße euch da draußen zu dieser neuen Folge Hooked on Topic. Was machen wir denn heute, Robin?
Wir werden uns in die eigene Perspektive begeben, aus unseren eigenen zwei Äuglein auf die Welt hinaus gucken. Und ich persönlich werde da meine Power-Fantasie genießen von, ich bin meistens etwa 1,80 bis 2,10 Meter groß und kann die Welt auf Augenhöhe oder sogar darüber hinaus überblicken, während ich in der echten Welt gewohnt bin, meistens zumindest leicht nach oben gucken zu müssen, wenn ich mit Leuten interagiere. Oder zumindest häufig. Während das bei dir, glaube ich, für dich ist das ja eigentlich normal, ne? Wenn du irgendwie in die Augen von oder in die Schuhe schlüpfst von Gordon Freeman oder sowas, dann ist das ja für dich eigentlich eine, oder den Doom Guy eine relativ akkurate Wiedergabe deiner Realität, muss ich vermuten.
Also der Doom Guy sieht aus, als wäre er 3 Meter groß, aber bei Gordon Freeman und so könnte ich mir das vorstellen. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich ist es ja richtig, ne? Ich glaube so, man müsste mal die durchschnittliche Größe von, ja, von den Protagonisten von First-Person-Shootern, Ego-Shootern ermitteln, ja, um das mal festzustellen. Weil ich habe immer so das Gefühl, nee, der wird schon so um die 1,80 sein, wie ich auch. Aber man ist auf jeden Fall selten irgendwie klein.
Genau, das fällt direkt auf. Also ich habe dir gerade nicht das konkrete Beispiel parat, aber ich erinnere mich noch an den Gedanken und das Gefühl, wenn ich selten mal in einem Videospiel auf einen anderen Charakter geblickt habe und der größer war als ich. Das passiert sehr, sehr selten. Ja, ich glaube auch aus einer ganz praktischen Perspektive, weil das ist ja eine Sache, die uns alle Half-Life 2 mit seinen Audiokommentaren beigebracht hat. Leute gucken nicht nach oben. Und das ist, glaube ich, hat auch damit zu tun, dass du dann nicht möchtest, dass die Leute, weißt du, in der vertikalen auf der Y-Achse sich bewegen müssen. Ja, darum geht's heute. Du hast es schon gesagt, Ego- bzw. FPS-Spiele, bzw. Ego-Shooter, bzw. First-Person-Shooter ist ja direkt, finde ich, eine spannende Sache, dass wir im Deutschen diesen spezifischen Begriff dafür haben, der im Englischen gänzlich unbekannt ist. Weil, ja. Und ich bin, seit ich das weiß, also weiß ich jetzt schon seit sehr langer Zeit, aber als ich das erste Mal mir bewusst gemacht habe, seitdem finde ich den Begriff Ego-Shooter auch sehr lustig, muss ich sagen, weil es ist ja einfach ich, ne, lateinisch für ich, aber ja. Ego kenne ich, wenn man das Wort nutzt, vor allen Dingen halt auf einer psychologischen Ebene, dass du da über das Ego sprichst und dass wir das so fest mit dem Ego-Shooter verbinden, was sowas anderes bedeutet, finde ich sehr, sehr funny. Und ich glaube, wenn du das irgendwie US-Amerikanern oder sowas sagst, bekommst du auch erstmal ein überraschtes Schulterzucken, wenn du denen sagst, dass Ego-Shooter heißt im Deutschen. Was auch kein deutscher Begriff ist, natürlich.
Ja, es ist ganz interessant eigentlich, weil Ego-Shooter ist ja eine ziemlich, ist ja eigentlich genau das gleiche wie First-Person-Shooter, rein von der Bedeutung. Ja. Ne? Also so ungefähr, First-Person ist ja einfach auch diese Beziehung vom Charakter zu dir selber und der Perspektive, die man halt einnimmt. Und wir sagen ja auch Ego-Perspektive. Aber ja, Ego-Shooter schränkt es halt nochmal mehr ein, genauso wie auch First-Person-Shooter es einschränkt. Also wir reden wirklich über Shooter. Es gibt ja ganz viele Spiele aus der Ego-Perspektive, unter anderem ja auch zum Beispiel die Elder Scrolls-Titel oder so. Das ist ja dann kein Ego-Shooter, auch wenn du da mit Pfeil und Bogen rumrennen kannst oder so. Ja. Und dann gibt es natürlich noch viele Spiele, die sind einfach Genre-Mix-Ups, ne? Also da sind Ego-Shooter-Elemente drin, aber sie sind vielleicht dann noch ein RPG oder ein Adventure oder sonst irgendwas. Vielleicht reden wir über die auch, aber primär geht es, glaube ich, wirklich um den Shooter, das, was Wolfenstein und Doom ins Rollen gebracht haben.
Genau, ansonsten wäre es so, dass, also das ist ja so ein bisschen unter dem Deckmantel des Genre-Talks, was wir hier machen, und dass diese Perspektive der Ich-Perspektive, des First-Person-Perspektive, ist halt kein Genre. Das war mal ein Genre, nee. Es gab mal wirklich vor jetzt Jahrzehnten eine Zeit, in der ein Ego-Spiel in der Regel auch ein Ego-Shooter-Spiel war, auch mit Ausnahmen wieder, aber es war so die Regel, würde ich sagen, aber da sind wir sehr, sehr, sehr lange von weg, sehr weit von weg, und ich würde sagen, vor allen Dingen ist das dann, hat sich das nochmal verfestigt, seit wir halt die Videospielentwicklung so sehr geöffnet haben, beziehungsweise sich geöffnet hat, so sehr für Indie-Teams, weil die Ego-Perspektive sich ja super anbietet als eine Möglichkeit, nicht deinen Charakter separat animieren zu müssen. Ne? Und gerade bei sehr, sehr vielen Spielen, wo du dann nicht auf animierte Charaktere triffst oder einfach nur ne, Gun Home, wo du durch eine Umgebung läufst, der Klassiker, da bietet sich das total an, weil sobald du in die Third-Person-Perspektive gehen würdest und sobald du einen ganzen Charakter animieren müsstest, wie er durch Türen geht und in Kollision alles, ich glaube, da hast du ein zusätzliches Jahr in Entwicklungszeit hier direkt aufgeladen. Und deswegen wäre das einfach, ja, da könnten wir auch über Videospiele, dann könnten wir als Thema heute Videospiele nehmen. Das wäre, glaube ich, genauso eingrenzend.
Naja, nee, das Gespräch über die Perspektive wäre einfach ein anderes Gespräch als das über das Genre selbst, ja.
Mhm. Genau, und deswegen reden wir über die Ego-Shooter, aber auch da haben wir ja durchaus das Potenzial, über ein immer breiter werdendes Genre-Geflecht zu sprechen, denn beim Ego-Shooter denkst du zunächst natürlich an Klassiker Half-Life, die Halos dieser Welt, die Unreals dieser Welt, wenn wir auf die PC-Retro-Ebene gehen. Aber ein Gedanken, den ich hatte, und das wollte ich dich auch gerne direkt einmal fragen, wie du das so siehst, ist denn ein Deus Ex, ist ein Dishonored, sind das ebenfalls Ego-Shooter? Sind das First-Person-Shooter? Oder ist das Schießen nur ein so kleines Element der Gesamterfahrung dieses Ego-Perspektiven-Spiels, dass es sich dann nicht qualifiziert? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich bei der Frage lande.
Nee, also da sind Ego-Shooter-Elemente drin, aber ich finde, das sind keine Ego-Shooter. Also das fände ich wäre, da hast du eine ganz falsche Erwartungshaltung, wenn du da rangehst und sagst, ja, also gerade bei sowas wie Dishonored, wo du ja auch wirklich einfach nicht wahnsinnig viel schießt. Ich glaube, du hast zwar Fernkampfmethoden, aber du bist ja da eigentlich am Stealthen und gehst dann nah ran an die Gegner. Das ist ja wie, wenn du sagst, Thief ist ein First-Person-Shooter. Stimmt ja da auch nicht.
Vielleicht eine erweiterte Frage an dich, weil ich glaube, das stimmt. Ich glaube, da würde ich dir auch zustimmen. Nicht so eindeutig ist das für mich bei etwas konkret Dark Messiah of Might and Magic, habe ich mir überlegt. Denn da hast du ja ein First-Person-Kampfsystem-Fokus durchaus, aber da Might and Magic, du hast ja auch einen großen Magic-Fokus. Und Magie in diesem Spiel ist ja effektiv eine Anwendung, die kommt zur Anwendung wie halt Waffen in Spielen. Auch mit indirekter Applikation hier, weil du ja zum Beispiel die Umgebung vereisen kannst oder sowas, aber wenn ich jetzt einen Zauber auf den Gegner schieße, mache ich das, indem ich auf ihn zeige und klicke, dann fliegt aber keine Kugel, sondern fliegt halt ein Feuerball. Und ich glaube, da bin ich eher da, dass ich sagen würde, da muss man weiter definieren noch, aber ich glaube, das würde ich durchaus dem gleichen Genre zuordnen, wie anderen Ego-Shootern, nur halt mit mehr noch Nebenelementen. Ich glaube, da ist das ein zentrales Gameplay-Element, dass ich das dem Genre schon zugehörig sehe. Bin mir aber auch nicht, also ich würde jetzt auch, ich bin offen für andere Meinungen, deswegen wäre ich interessiert, wie du das siehst.
Wir reden ja oft drüber, dass Genre-Definitionen einfach sehr schwierig werden, so wie Elemente gemischt werden. Bei Dark Messiah würde ich auch sagen, das ist ein Action-RPG aus der Ego-Perspektive, kein First-Person-Shooter, weil dafür ist dieses Element viel zu schwach ausgeprägt im gesamten Spielverlauf. Mhm. Ich würde sagen, First-Person-Shooter ist schon, wenn das primäre Interaktionselement mit dem Spiel Schießen aus der Ego-Perspektive ist, dann ist es ein First-Person-Shooter, wobei man selbst da Sternchen dranhängen kann, weil ich hatte überlegt, und da wäre ich auch interessiert an deiner Perspektive, wo es bei mir denn anfing mit First-Person-Shooter.
Oh, ja.
Und ich bin 88 geboren, bin dann in den 90ern groß geworden, aber es hat echt eine ganze Weile gedauert, bis ich so richtig angefangen habe, Shooter zu spielen.
Oh, wirklich, ja?
Verhältnismäßig wohlgemerkt. Also ich habe jetzt nicht schon mit 6 oder 7 einen Ego-Shooter gespielt, zumindest nicht in meiner Erinnerung. Ich habe kein Doom 1, kein Wolfenstein oder so gespielt. Erst deutlich später, nachdem ich schon andere Shooter gespielt habe, habe ich in dieses Spiel immer reingeguckt. Diese quasi Pseudo-3D-Ebene des Genres, diesen Anfang des Genres, den habe ich so ziemlich komplett geskippt als Kind. Habe ich nicht mitbekommen, hatte niemanden in meiner Familie oder im Freundeskreis, die das gespielt haben oder kann mich zumindest nicht dran erinnern. Stattdessen sind eher Spiele, die so Mitte der 90er da waren, wie Descent, Spiele, die ich dazu einordnen würde, wo du ja aus der Ego-Perspektive einen Raumschiff steuerst. Also du hast eine volle dreidimensionale Bewegungsebene und ich habe davon, ich weiß nicht, ob ich Demos gespielt habe oder sonst so, oder bei meinem Bruder zugeguckt habe oder so. Auf jeden Fall habe ich Erinnerungen an Descent und vor allem daran, wie ich mich extrem verirre in diesem Spiel, weil das ja wirklich es ist ja wirklich ein komplettes 3D-Spiel. Ne? Du kannst dich komplett drehen um die eigene Achse und fliegst durch labyrinthartige Gegenden und ballerst halt richtig viel. Und da, finde ich, kann man schon die Frage stellen, ist das dann ein First-Person-Shooter oder ist das ein anderes Genre, weil man ja auf einem Raumschiff unterwegs ist und so. Ne? Man würde ja auch zu Elite, glaube ich, nicht First-Person-Shooter sagen oder so. Oder zu den Star Wars TIE Fighter oder X-Wing spielen oder so. Das ist zumindest meine erste Berührung mit dem Genre, an die ich mich erinnern kann. Und danach war es dann halt Unreal und Half-Life. Das sind die eigentlichen Anfänge bei mir gewesen.
Da geht es mir ziemlich ähnlich. Fast genauso, vielleicht noch ein bisschen mit ein, zwei Jahren einfach durch den Unterschied in unserem Geburtsjahr weiter nach hinten gerutscht. Denn bei mir auch diese ganze Zeit habe ich komplett verpasst von den zu dir beschriebenen Spielen. Ich würde es noch mehr als über die Grafik würde ich es beschreiben mit die Spiele, wo es noch keinen Maus-Support gab, die als ein First-Person-Shooter noch komplett mit der Tastatur gespielt wurde und es quasi nur die X-Achse gab in Doom 1 im Original. Hast du dich ja, also wenn ich mich nicht ganz irre, nur auf der X-Achse umgeguckt, also nach links und rechts und die Option überhaupt noch oben und unten zu gucken, die gab es erst dann durch spätere Ports, die war damals nicht nötig, weil das halt automatisch gemacht wurde. Wenn du quasi einen Gegner über dir hattest und du hast halt unter ihn geguckt, dann hat er die Waffe automatisch nach oben auf ihn geschossen, ne?
Ja, genau, der hat automatisch gezielt.
Und diese Zeit habe ich halt komplett verpasst, auch als dann, was ich interessant finde, ein zentraler Teil der FPS-Geschichte, vor allen Dingen international, ist dann ja auch so die N64-Zeit, GoldenEye und Project Dark, meiner Wahrnehmung nach halt eine sehr aus den Vereinigten Staaten importierte Perspektive. Das kann ich aber auch vielleicht einfach ein bisschen falsch empfinden aus meiner persönlichen Erfahrung heraus.
In Großbritannien war es auch.
Englischsprachig vielleicht allgemein, genau. Und das war ja hierzulande sowieso, glaube ich, kam es gar nicht raus. Aber diese Zeit, das habe ich alles nicht mitbekommen. Für mich war es dann auch, es war Half-Life, es war, als ich dann so 11, 12 wurde, also das heißt, das war dann so 2002, 2003, da bin ich so richtig eingestiegen, erst im Teenageralter. Da habe ich dann Day of the Feet gesehen bei meinem Kumpel. Da war Counter-Strike 1.6 ein Ding. Das war das Alter. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ich bei Marc im Kinderzimmer saß und wie sie mir gezeigt haben, er und sein großer, älterer Cousin, er war 15 oder 16, wie sie mir gezeigt haben, wie man mit WASD einen First-Person-Shooter spielt, anstatt mit den Pfeiltasten. Und deswegen kann ich das so ziemlich genau, glaube ich, in diese Zeit festmachen, dass ich da dann das entdeckt habe und da mich dann auch sehr, sehr drin verloren habe. Also für mich war dann in dieser Zeit, wo ich Jugendlicher war, waren auch First-Person-Shooter konkret, glaube ich, mit Abstand mein Lieblingsgenre und mein meistgespieltes Genre, während die vorher eigentlich fast gar nicht stattfanden.
Ja, bei mir hat es auch gedauert. Es war auch vor allem die Jugendzeit, die frühen 2000er oder mittleren 2000er dann später auch, in denen das Genre ja auch total, also aufblühte ist ein bisschen falsch, weil es ja in den 90ern schon unglaublich groß wurde, aber wo nochmal so viele Schritte gemacht wurden und wo das Genre so viel Fortschritt gemacht hat, wo allein 2004 ist ja das Jahr, wo jeder große Shooter rauskam mit Far Cry, mit Doom 3, mit Half-Life 2 und sowas, also wo richtig viel passiert ist, aber davor halt auch schon. Und bei mir hat es halt ein bisschen gedauert, bis ich mal wirklich die Spiele auch sehr lange gespielt habe, weil als ich sie als Kind zum ersten Mal erlebt habe, gerade Half-Life und Unreal, das sind beides Horrorspiele, also die haben beide starke Horrorelemente in ihrer in ihrem Aufbau, entweder in Unreal, wie dort die Scourge eingeführt werden, falls ihr euch nicht erinnert oder es nicht gespielt habt, das passiert hat in so einer sehr legendären Szene, wo in einem langen Gang das Licht ausgeht und dann langsam wieder, also erst ausbleibt und dann siehst du nur diesen Gegner in der Distanz, die dann ja auf dich zurennen, während das Licht dann wieder angeht. Irgendwie so war das. Und das ist super spooky. Aus heutiger Sicht so ein bisschen cute, wenn man da zurückguckt, aber es war schon echte Inszenierung. Und bei Half-Life noch mal viel mehr dieses narrative Ding, da sind ganz viele Leute um dich rum, es passiert eine Katastrophe, Aliens kommen und dann bist du da allein und musst dich gegen Aliens und gegen Soldaten wären. Das hat mir zwar total imponiert, aber mich hat auch so sehr gegruselt, dass ich es nicht wahnsinnig lange spielen konnte als Kind.
Hast du das dann zum Release als fast 10-Jähriger gespielt oder war es ein bisschen später?
Das kann ich nicht 100% einordnen, ungefähr, tatsächlich.
Genau, ich auch nicht.
Ich glaube, es war später. Ich glaube, es war immer später, weil ich selten da Sachen zum Release hatte. Mhm. Und das ja auch noch gar nicht so sehr verfolgt hatte. Ne? Ist ja nicht so, dass Half-Life rauskam und ich dann sofort wusste, dass Half-Life rauskam. Ich habe zwar Spielmagazine gelesen, aber so richtig intensiv war das dann auch erst ein bisschen später. Und dann habe ich es irgendwie mitbekommen. Das ist auch, finde ich, aus heutiger Sicht ein bisschen schwer nachvollziehbar, wie ich an diese Spiele gekommen bin. Viel war Raubkopien durch
Digital
Schulhof.
Digital ging noch nicht. Ja,
durch Schulhof oder so, genau. Aber viele Sachen habe ich dann auch gekauft oder mir auch später geholt. Also das gab es bei mir tatsächlich auch, dass ich dann mir Spiele einfach später geholt habe. Ich habe zum Beispiel von Half-Life, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab diese, ich halte sie für Robin gerade in die Kamera,
cool.
Das ist die Half-Life Generations Box. Müsste man nach googeln. Einfach Half-Life Generation. Weil da ist Half-Life drin plus die zwei Add-ons Opposing Force und Blue Shift und halt Counter-Strike. Und das, hier steht übrigens auf Bravo Screen Fun, Spielspaß 1, Grafik 1. und die 92%
so, okay.
Von GameStop.
Ich vergaß wieder, dass es eine Fußball, eine Schulwertung ist und keine aus 10 Punkten. So eins, das so, hä?
aber das, ich glaube, ich brauchte das auch wegen irgendwie den Serial Codes oder sowas von Counter-Strike oder so ein Kram, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls war das dann halt auch später noch relevant, wo ich dann später auch mal die Spiele wirklich durchgespielt habe. Also gerade Half-Life und Blue Shift habe ich durchgespielt, Opposing Force habe ich nie durchgespielt. Okay. Und ich meine, Blue Shift kam 2001 und ich schätze mal diese Collection dann nochmal ein bisschen später oder auch 2001. Hat dann alles so ein bisschen gedauert. Aber ich weiß auch, dass zu der Zeit auch die Brutalität dieser Spiele ja ein sehr großes Thema war. Und wir erinnern uns alle, in Half-Life haben sich die Leute hingesetzt, wenn sie tot waren. Ne? Also, oder in Counter-Strike. Die sind ja nicht richtig gestorben.
Ja, das ist aber auch eine komische Geschichte. Also vielleicht hast du die drauf, weil ich habe die nicht genau drauf. Ich weiß nämlich, dass ich das zunächst, gerade in Counter-Strike kann ich es hundertprozentig zuordnen, in Half-Life ist es ein bisschen unklarer in meiner Erinnerung. Aber bei Counter-Strike weiß ich noch, dass ich das, als ich das halt erst gespielt habe, die frühen Versionen, 1.6 und so, dass das nicht der Fall war. Ich glaube, das ist erst mit Condition Zero passiert. Ich glaube, das war dann der Release, wo das zensiert wurde und das wurde dann rückwirkend kurzzeitig in Base Counter-Strike auch implementiert und dann wieder rausgenommen. Das war eine seltsame Geschichte. Das war nicht von Anfang an, bin ich mir relativ sicher.
Also ob es von Anfang an drin war, weiß ich nicht. Ich glaube aber, es hat nicht bis Condition Zero gedauert. Aber 100% kann ich dir das gerade nicht sagen.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Aber es war ja in Half-Life schon ein Thema.
Zensur. Und da bin ich mir übrigens relativ sicher. Und das war tatsächlich immer mal wieder der Fall. Das war bei Gothic bei mir genauso. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich Half-Life erst nach Half-Life 2 gespielt habe. Dass ich halt, ich war ja super gehypt auf Half-Life 2. Einfach, weil ich da halt schon mitten in der GameStar-Fanzirkel drin steckte und Giga Games jeden Abend geguckt habe. Und dann ist ja diese Demo geleakt, die man sich dann angucken konnte. Und generell die Trailer vorher waren alle mega krass. Und es war ja ein absolut gigantischer Hype auf Half-Life 2 und da habe ich mich wiedergefunden, habe Half-Life 2 ja auch direkt zum Launch dann gespielt, habe panisch versucht, irgendwie die Steam-Registrierung hinzubekommen und die Installation, was damals nicht einfach war, aus Gründen, die ich nicht mehr genau rekapitulieren kann, aber ich weiß, dass wir einen ganzen Tag lang mit der Installation dieses Spieles beschäftigt waren, zu zweit wohlgemerkt und ich habe dann erst im Nachhinein, dann aber auch also unmittelbar im Nachhinein, dann auch Half-Life gespielt und generell war das, glaube ich, dann die Zeit, wo ich dann überhaupt mal angefangen habe, auch Spiele zu spielen, für die ich einfach zum Release zu jung war und eine Wertschätzung dafür zu haben, alt genug zu sein, zu verstehen, das sieht zwar schlechter aus als aktuelle Spiele, aber es gibt halt andere Dinge, die mich daran faszinieren und hatte dann auch viel Freude an Half-Life. Unreal habe ich tatsächlich immer nie nachgeholt, das steht auf meiner Liste von Spielen, die ich gerne mal allein schon aus akademischen Interesse nachholen möchte. Mein Unreal ist Pariah. Pariah ist mein Unreal. Das war nämlich auch so 2003, glaube ich, oder 4, 5 ungefähr. Also es war einfach eine ziemlich straighte Nachmache von
2005
Unreal. 5, ja. Das habe ich auch nie durchgespielt, auch nicht mal ansatzweise durchgespielt, aber das war halt so ein cool aussehender Shooter, den ich so mit Chrome und Co. gespeichert habe. Ich steckte damals halt wirklich tief drin. Ich habe so wirklich, also Chrome habe ich viel gespielt, Chrome Spec Force war ich überall mit dabei. Diese alten Spiele musste ich dann nachholen, wie gesagt. Und bei einigen muss ich es immer noch tun.
Pariahs von Digital Extremes, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Mhm. Ich dachte, das wäre auch irgendwie so ein Ostblock-Shooter.
Es sieht auch so, ich habe es ja auch mit Chrome Spec Force und Chrome verglichen, also es wirkt auch wie einer.
Ja, ja.
Ich habe das, hab das installiert. Es ist jederzeit bereit für eine Time-to-3-Session.
Sehr gut.
Funktioniert auch gut.
Bei mir ist halt Half-Life, glaube ich, so Dreh- und Angelpunkt der Wertschätzung fürs Genre gewesen, auch wenn mich das zu sehr gegruselt hat. Aber im Wesentlichen habe ich ja profitiert als Kind von etwas, das ich damals noch nicht wirklich einordnen konnte. Oder was heißt profitiert? Mir war es ja dann zu viel. Aber die Immersion, die die Perspektive halt bringt, ne? Die Tatsache, dass du aus der Ego-Perspektive spielst, du hast keine Distanz zum Spielgeschehen, sondern bist halt direkt drin und du sitzt ja auch am PC direkt vor dem Bildschirm, ne? Also du hast wenig in der Peripherie, auch wenn wir damals noch auf 4:3 Bildschirmen gespielt haben, die dich ablenkt. Und
wir hatten noch gar keine Peripherie damals.
Ja, stimmt. Wir hatten noch alle ein kleineres Sichtfeld. Und das hat halt alles zu einer Immersion beigetragen. Bei Half-Life nochmal spezifisch, weil Half-Life auch so tolles Sounddesign hat und dich so gut reinholt. Ne? Es benutzt ja wenig Musik, viele Soundeffekte und Musik dann nur an Schlüsselstellen. Und dieses Rumgeschreie oder Quieke von den Aliens in der Nähe, wenn die da waren, oder dieses Rumgestöhne und dann die Soldaten-Funksprüche und die Schrittgeräusche von Gordon, je nach Oberfläche, auf der du gerade unterwegs bist, oder auch dieses Geräusch von Leitern hochklettern oder sowas, das hat sich alles so eingeprägt ins Gehirn und hat mich so beeindruckt auf eine Art, dass das Spiel mich ja auch nicht losgelassen hat. Ne? Also irgendwie war es dann immer da, als ein Spiel, das mich beeindruckt hat, das ich aber nicht durchspielen konnte. Und als ich dann ein bisschen älter war, habe ich es ja durchgespielt. Und da weiß ich jetzt nicht, ich glaube, ich habe es noch vor Half-Life 2 durchgespielt. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das dann schon der Fall war. Und das fand ich halt selbst ein paar Jahre später noch richtig beeindruckend. Und das muss man auch sagen, das ist, finde ich, auch der Unterschied zu Unreal zum Beispiel, weil ich finde Unreal 1 auch beeindruckend auf seine Art, auch grafisch für seine Zeit beeindruckend. Hat einen anderen Fokus gelegt. Einfach damals war es ja so ein Ding, dass du rauskamst und hast so eine weite, offene, also ist heute ein bisschen lustig, aber so eine relativ weite, offene Welt gesehen und dachtest so, oh krass, das geht.
Unreal.
Und heute ist aber das Spiel selbst nicht annähernd, ist wirklich annähernd so modern wie Half-Life. Half-Life war so krass seiner Zeit voraus. Das kannst du ja heute spielen und denkst dir zu großen Teilen immer noch, könnte man heute ein Spiel halt immer noch designen zu Teilen.
Ich meine, ne, Black Mesa, das Remake, ist ein Spiel, was vieles verändert hat. Es ist im Kern aber immer noch Half-Life. Es ist jetzt nicht einfach gesagt, hier ist da der Name. Wir haben das völlig alles neu interpretiert und anders gemacht. Es ist im Kern immer noch das gleiche Spiel. Und das ist bei einem Ego-Shooter 1998 extrem beeindruckend.
Ja, und dann mit Blue Shift, das mir auch Spaß gemacht hat, wo man Barney spielt, der in Half-Life 2 dann auch eine Rolle spielt. Das von Gearbox kam, das war dann meine erste Berührung auch mit Gearbox, die ja dann auch, ich habe sie hier gerade parat, die PlayStation 2-Version gemacht haben von Half-Life, die ich vor einer Weile mal gestreamt habe, vor einigen Jahren. Weil das war ja dann noch das Lustige, ne? Zu der Zeit war Ego-Shooter und Konsole abseits von GoldenEye noch kein so großes Thema. Das kam dann erst im Laufe der 2000er und dann ja mit so Spielen wie Timesplitters und halt Halo.
Ja. Da erinnere ich mich so konkret noch dran, natürlich total auch gecolored von der GameStar, die da, glaube ich, bis 2021 ungefähr gebraucht hat, um zu akzeptieren, dass Konsolenshooter ein Genre sind.
Das habe ich total geerbt, diese Einstellung. Also
natürlich, ich habe da echt lange gebraucht.
Leser, ich habe zwar auch die Screenfun gelesen, die war ja plattformagnostisch, aber die GameStar war ja sehr pro PC und für mich war das die längste Zeit auch der Fall. Ich fand, Shooter sind ein PC-Spiel. Genre.
Absolut.
Weil sie auf dieser Plattform ja auch groß geworden sind. Und bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich mal akzeptiert habe und auch Spaß hatte an Konsolenshootern.
Für mich war das zweigestaffelt. Es gab nämlich dann natürlich, also zuerst halt Halo. Und wie gesagt, für mich, ich erzähle dir über unsere Perspektiven. Deswegen findet hier einfach GoldenEye. Die N64-Shooter findet bei mir einfach nicht statt. Ich wusste nicht, dass es existiert. Ich habe das gar nicht gespielt.
War bei mir auch gar kein Thema damals. Ja. Das ist halt so, ne, wenn ein Spiel dann indiziert wird und dann ist es nicht da. Und wenn du keine Freunde hast, die drüber reden, dann hast du Pech.
Und deswegen, das findet nicht statt. Und deswegen war es bei mir konkret halt Halo. Aber das war jetzt nicht der Punkt, wo dann man dann gesagt hat, aha, so, jetzt spiele ich alle Shooter auf der Konsole. Sondern das war ja immer noch was durchaus auf Halo spezifisch fokussiert ist. Denn die zahlreichen Ports von, oder nicht die zahlreichen, aber die wenigen Shooter-Ports, die noch erschienen, aber auch die konsolenexklusiven Shooter, wenn ich dann zu sowas wie dann deutlich später einem Resistance gucke, auf der PS3 zum Beispiel, aber vor allen Dingen dann auch die PS2-Shooter, da gab es Ausnahmen wie sowas wie Black, das auch gut funktioniert hat, aber viel davon war auch nach Halo, das hat halt natürlich dann ein paar Jahre gedauert, bis so ein bisschen die Konventionen dann auch etabliert wurden, waren immer noch merklich schwieriger zu spielen als halt auch PC-Shooter. Und das war dann jetzt, glaube ich, recht deutlich identifizierbar Modern Warfare, Call of Duty 4, wo der Punkt kam, wo man gemerkt hat, finde ich, okay, das ist quasi ein Kernaspekt der Entwicklung gewesen, dass dieses Spiel nicht mehr gesagt für den PC ausschließlich entwickelt wurde. Und da wurde dann eine Konsolenversion später irgendwie noch geportet und die ist so ein bisschen hakelig und ja, es geht schon, sondern mit dem Auto-Aim, dem Dollen, mit dem Snap, dem Snap-Aiming vor allen Dingen, war extrem spürbar, wenn du es auf der Konsole gespielt hast. Das ist auch dafür gemacht, wenn du die Konsolenversion spielst, auf der Konsole gespielt zu werden. Wie es halt damals bei Halo der Fall war, hast du so gemerkt, das ist ein Kernaspekt der Entwicklung gewesen. Und ging dann ja so weit, dass dann irgendwann Jahre später die PC-Version von Call of Duty nur noch unter so ferner Liefen erschien. Die erschienen zwar, aber sie wurden kaum gekauft oder gespielt. Das ist dann wieder besser geworden über die Jahre. Davor natürlich Call of Duty 3 erschien gar nicht mehr auf dem PC. Aber ich finde, das war so der Punkt, an dem man dann gemerkt hat, aha, hier gab es jetzt wirklich diesen Einschnitt. Und dann war es ja auch so, dass dann die Zeit kam von so bis in die frühen 2010er rein, dass es zahlreiche ganz klassische Shooter-Experiences gab, die wie viele der Spiele zunächst nur konsolenexklusiv erschienen und die dann manchmal noch PC-Ports bekommen haben, oftmals auch miese PC-Ports bekommen haben. Das war ja eine ziemlich schlechte Zeit, so Mitte der 2000er bis, ich würde sagen, Anfang bis Mitte der 2010er für PC-Spiele. Und ich finde, das war auch bei zahlreichen Ego-Shooter-Ports dann durchaus spürbar.
Ja, also das, ich weiß jetzt nicht, ob ich das komplett an Modern Warfare als Dreh- und Angelpunkt festmachen würde.
Gibt es was anderes, wo du das eher siehst?
Na, du sagst ja selber, vorher gab es ja schon Call of Duty 3, das war ja konsolenexklusiv und da ist das ja schon passiert und Halo war schon etabliert und die Leute haben ja da schon zwei Halos gehabt, anhand deren man festmachen konnte, dass Shooter auf Konsole sich gefestigt haben und die Timesplitter-Spiele gab es parallel und sowas. Ich weiß aber, was du meinst, weil es nochmal so eine Popularitätsexplosion war und weil ja auch das so ein Perfect Storm war für die Xbox 360 damals, für die PS3 dann teilweise, weil Modern Warfare kam ja da auch raus, aber auf der Xbox 360 spezifisch ist ja innerhalb von 2 Monaten Halo 3 und Call of Duty Modern Warfare erschienen. Die sind ja super nah aneinander erschienen, ne? Das war ja das gleiche Jahr. Das kann man sich heute kaum vorstellen, weil das so Halo 3 war ja ein unfassbarer Hype. Das war ja die Hochzeit dieser Franchise, weil Halo 2 mit einem Cliffhanger geendet hat und diese Finished Fight-Nummer, das dann in die Marketingkampagne mit eingeflossen ist.
Eine der besten Marketingkampagnen der Welt, das wäre ein eigener Podcast. Die Marketingkampagne von Halo 3 ist wirklich...
Das kannst du mit Björn machen.
Womöglich besser als das Spiel, ja.
Und das hat dann schon die Perspektive, glaube ich, maßgeblich mit beeinflusst, dass dieses Genre sich vom PC so ein bisschen abgenabelt hat und dann eben auch auf den Konsolen funktionierte und vor allem ja dann, wie du auch gesagt hast, primär für die Konsolen entwickelt wurde.
Ja. Zu der Zeit, ich glaube, darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Das Gefühl, dass quasi Spiele, die auf PC und Konsole erschienen, dass ich persönlich dort angefangen habe, die halt auf Konsole zu spielen, was vor, weiß ich nicht, da reden wir ja von 2007, wenn wir über Modern Warfare sprechen, und im Jahr 2003 wäre das für mich völlig undenkbar gewesen, wenn ein Spiel auf PC und Konsole kommt, ein Ego-Shooter, und dass ich das dann freiwillig auf Konsole spiele, wäre nicht denkbar gewesen. Und ab 2007, ab Modern Warfare, war so der Switch, wo ich das für mich gespürt habe, dass es ging so weit, Episode 2, Half-Life 2, Episode 2, die Orange Box, habe ich zunächst auf der 360 gespielt. Das war die Version, die ich mir davon gekauft habe. Und der Gedanke, dass ich mir 2004 Half-Life 2 auf der Xbox zuerst gekauft hätte, wäre mir nicht mehr in den Sinn gekommen.
Nee, zu der Zeit, also bei mir hat es da noch ein bisschen länger gedauert, weil zu der Zeit war ich immer noch sehr, nee, das ist ein PC Genre, was soll der Scheiß? Ich will das nicht mit einem Analogstick spielen und so. Also da war ich sehr Anti-Konsole, was das angeht. Das hat ja dann auch mit Halo habe ich ja auch super lang gebraucht. Ne? Ich habe mir ja 2010 erst wohlgemerkt auch die PC-Version von Halo und Halo 2 geholt. Ich habe hier bei mir die Vista-Version von Halo 2 noch im Regal stehen.
Das mag ich an deiner Spielhistorie übrigens sehr, sehr gerne. Das ist ja, also da wirklich auch ins Extreme geht, dass du ja nicht nur so warst, so, das sind PC-Genres, die spiele ich dann auch nur auf dem PC, sondern du hast es ja im Gegenteil auch bei ganz klassischen Konsolen-Genres, die eigentlich man denkt, so, das spielt dann auf Konsole, klar, irgendein Plattformer. Ich denke immer an Prince of Persia so dran, das sind so klassische, das sind PS2-Spiele, wenn du ganz wild bist, spielst du die auf dem GameCube oder auf der Xbox, die du ja nicht nur auf dem PC gespielt hast, sondern auch regelmäßig dann mit Maus und Tastatur. Das mag, also ich finde, das ist total die einzigartige Spielehistorie in vielerlei Hinsicht, weil bei ganz vielen Leuten, die dann halt GameStar-Pilt waren, wie wir es waren, du noch mehr als, oder du noch längere Zeit als ich. bei diesen Leuten heißt es dann aber ganz oft auch, dass diese Spiele quasi nicht stattfinden. Ne? Da werden dann die klassischen PC-Genres gespielt und bei dir kam beides zusammen. Das Interesse an Spielen, die keine klassischen PC-Spiele sind und sie trotzdem auf dem PC zu spielen, und das finde ich ganz spannend.
Ja, ich weiß gar nicht, wie einzigartig das ist, weil ich habe das Gefühl, das ist einfach sehr deutsch, die Sachen dann alle auf dem PC zu spielen. Und im Fall von sowas wie Prince of Persia, Sands of Time, war die Steuerung auch echt okay mit Maus und Tastatur. Also es lässt sich auch heute noch echt gut damit spielen. Zumindest hatte ich damals so gar keine Probleme damit. Aber was ich noch sagen wollte bei Halo und bei Modern Warfare, ich finde, der eigentliche Dreh- und Angelpunkt des Genres, den man daran festmachen kann, ist die Homogenisierung des Genres. Ja. Weil danach Spiele viel mehr so waren wie diese zwei Franchises und sich viel mehr dem angepasst haben und gesagt haben, weil es halt dieses klassische Ding ist, ne? Große Entwicklerstudios oder große Publisher vor allem gucken da drauf und denken, oh, das wollen wir auch. Und dann machen sie halt Spiele, die ähnlich sind. Und dann gibt es plötzlich Medal of Honor wieder, das wir jetzt übergangen haben in der Geschichte davor, das ja dann in Ende der 90er kam, auf der PlayStation ja ursprünglich und dem PC dann anfing und dann bei mir persönlich erst mit Allied Assault ankam auf dem PC und hat mich damals richtig beeindruckt und Call of Duty auch danach. Das allererste auf dem PC. Waren aber für mich halt immer noch PC-Spiele. Aber was ich so interessant finde, vor dieser Homogenisierung wurde immer noch sehr viel probiert. Ne? Gerade die Ende der 90er und frühen 2000er, wo du dann Spiele wie No One Lives Forever hattest oder einen Star Trek Voyager Elite Force oder einen Serious Sam und dann ja auch diese andere Genre-Mix-Ups wie die Jedi Knight-Reihe, die ja als Ego-Shooter anfingen und dann zu einem Third-Person-Schnetzelspiel wurden. Da habe ich das Gefühl, sind unfassbar viele interessante Genrevertreter drin, die halt, die haben sich schon an Konventionen bedient, wie bestimmte Shooter funktionieren sollten, aber die wirken, wenn du sie heute spielst, immer noch sehr retro, weil sie sind nicht, da sind schon noch Sachen passiert in der Zwischenzeit mit dem Genre.
Ich glaube, ich würde dem auch ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob du das so meinst. Das Wort Homogenisierung hat für mich ein bisschen negative Implikationen, die ich da nicht so sehe, weil ich würde es auch mit Konvention vielleicht eher beschreiben, weil Spiele wie Halo und Call of Duty ja immer noch extrem unterschiedlich sind in der Kampagne jetzt, ne, was sie dir präsentieren, sind sehr unterschiedlich, weil was es ja vor allen Dingen homogenisiert hat und die Konvention etabliert hat, ist halt nur die Steuerung. Du hast in der Regel hast du auf der X-Taste deine Nachladetaste, mit Y kannst du die Waffen wechseln, und ausgerechnet Halo hat das dann ja auch also gewechselt, da hast du dann irgendwann mit der Schultertaste nachgeladen, weil du ja die Special Abilities hast, aber es gibt durchaus diese Konventionen, die eigentlich in der Regel angewendet werden. Weswegen ich bei Homogenisierung vielleicht ein bisschen widersprechen würde, ist, dass ja auch, wir haben es gerade erwähnt, ein Dishonored zum Beispiel. Ein Dishonored nutzt diese Konvention ebenfalls. Du weißt ebenfalls bei Dishonored relativ sicher, du kannst hier mit der A-Taste wirst du springen und mit der Y-Taste wirst du deine Waffe wechseln. Ich weiß gar nicht, ob das exakt auch so ist bei Dishonored, aber ich meine mich zu erinnern, dass es das eine relativ normale, konventionelle Ego-Steuerung hat. Es ist aber immer noch ein sehr, sehr anderes Spiel. Deswegen, es ist völlig richtig, dass es homogenisiert wurde. Ich wollte nur noch mal den Eindruck erweitern, dass das aber vor allen Dingen wirklich für die Steuerung gilt und dass das für mich nicht gleichzeitig bedeutet, dass deswegen auch die Spielerfahrung homogenisiert wurde, weil ich finde, die Spielerfahrung immer noch sehr unterschiedlich sein kann, obwohl die Steuerung ein bisschen, wie ja auch bei einem Plattformer organisiert wurde. Weil auch bei einem Plattformer weiß ich in der Regel, die X-Taste und zweimal die X-Taste ist ein Doppelsprung. Ist jetzt nicht so, dass ich mit der X-Taste springe und mit R1 den Doppelsprung aktiviere oder sowas, sondern das weiß ich halt, dass das so ziemlich bei jedem Plattformer so funktioniert.
Ja, ich finde, es ist teils, teils. Also natürlich ist ein Teil einfach, Konventionen werden etabliert und dann genutzt, um eine allgemeine Designsprache zu verwenden, wodurch die Einstiegshürde verringert wird, wenn du dann ein neues Spiel startest. Und du einfach weißt, okay, wenn ich diese Taste drücke, ist das in dem Spiel genau das gleiche wie in dem Spiel. Und es ist ja auch immer ein bisschen verwirrend, wenn irgendwie Nachladen plötzlich ganz woanders ist oder sowas, ne?
Ja.
Aber ich finde, es hat auch negative Aspekte, weil so Sachen gerade durch die Konsolenshooter wie Checkpointing, lineare Kampagnen, limitiertes Arsenal, dass du nur noch 2-3 Waffen mit dir rumtragen kannst, dass sich Leben regeneriert, statt dass du Medpacks hast und sowas. Das sind Sachen, das sind zwar auch Konventionen so, aber ich finde, die sind nicht inhärent positiv, sondern die sorgen dafür, dass sich dann die Spiele doch teilweise etwas ähnlich angefühlt haben und es dann halt sehr viele Shooter gibt, die, wie gesagt, das dann auch machen wollten, was Call of Duty gemacht hat oder das auch machen wollten, was Halo gemacht hat. Dazwischen gab es aber trotzdem noch Spiele, die halt ausprobiert haben. Ne? Also das ist ja, das kann ja beides wahr sein.
Genau, also da hast du völlig recht mit. Und das ist natürlich auch etwas, was dann, ich glaube, eine ganz natürliche Sache war, weil du hast halt, du hast die Etablierung einer Konvention, beziehungsweise dann hast du die Etablierung eines Erfolgsrezeptes mit Call of Duty, alle versuchen es nachzumachen. Leute erkennen über 10 Jahre lang, aha, es kann nicht einfach jedes Spiel das machen und sich 20 Milliarden Mal verkaufen, sondern wir floppen alle und dann gibt es wieder die Gegenentwicklung und heute sind wir ja dabei angekommen, dass so ein Spiel, eine Spielereihe wie Doom, Doom Eternal, Doom Dark Ages, so ein Vorzeigereihe ist und da ganz viele dieser konkreten Konventionen ja aktiv zurückgewiesen werden. Ne? Da hast du deine Schnelligkeit, du hast dein Weapon Wheel, das du nutzen kannst, du hast deine Gamified Power-Ups, die du aufhebst und so etwas. Und da hast du ja einfach generell den Boomer-Shooter-Boom. Der finde ich sehr erwähnenswert, weil ich glaube, Boomer-Shooter und die krasse, also das ist sehr auf dem PC-Markt nicht limitiert, aber der ist sehr der Grund dafür, dass dieser Hype so passiert in den letzten Jahren. Und ich finde, das ist so der letzte, die aktuellste Entwicklung im FPS-Genre, die, finde ich, so einen großen Trend ausgelöst hat, weißt du? Wo ich denke, okay, da ist was passiert. Da gibt es ein konkretes Genre, das vorher fast tot war. Da ist eine Art von Spiel, wo ich immer gesagt habe, hier sind die Serious Sams, hier ist Painkiller, hier natürlich die ganz alten Dooms. Das sind so Spiele, auf die man immer, wo man Jahrzehnte zurückgeblickt hat. Und innerhalb von, ja jetzt weiß ich nicht, 6, 7, 8 Jahren ist es so, dass ich auf Hunderte bis Tausende Indie-Games vor allen Dingen auf Steam verweisen kann, die genau das sind und wo sich dann halt auch Doom als eines der wenigen AAA-Beispiele nicht angepasst hat, sondern selbst auch so ein bisschen Vorreiter war, glaube ich, um das wieder zu etablieren.
Ob es schon Tausende sind, würde ich mal bezweifeln.
Bei Steam könnten es sogar Hunderttausende sein, aber Steam ist halt insane. Ich gehe da einfach von aus, ich habe da keinerlei Überblick drüber, aber es gibt mindestens einmal in der Woche sehe ich irgendeinen Boomer-Shooter, wo ich denke, das sieht ja cool aus und ich muss davon ausgehen, dass es mindestens 10 gibt pro Spiel, das ich sehe, die komplett da untergehen.
Aber diese Genreentwicklung finde ich total spannend, weil als ich mir jetzt für den Podcast vorher die Spiele rausgeschrieben habe, einfach, ich bin quasi mal so meine eigene Historie durchgegangen, um zu überlegen, okay, was sind denn die Spiele, die mich bewegt haben? Und dann hatte ich in den 90ern ein paar, in den 2000ern richtig viele und dann so in den letzten 10 Jahren wiederum nur noch so eine Handvoll. Also zumindest bei den AAA-Spielen und ich bin selbst jetzt nicht ein riesen Boomer-Shooter-Fan, dieses Genre ist jetzt nicht so 100% meins, aber was ich mag, was ich halt am allerliebsten mag, sind halt die Half-Life-artigen Shooter, ne? Titanfall 2 oder sowas.
Und eigentlich das Gegenteil von einem Boomer-Shooter sogar.
Genau, und die sind halt innerhalb super selten geworden. Also ne, Half-Life Alyx kam 2020 raus und das ist, glaube ich, der letzte Shooter, der mich richtig begeistert hat und davor müsste ich dann schon überlegen, Wolfenstein 2 wahrscheinlich. Was ja auch so in die Richtung geht. Ne? Und ich meine, Robocop Rogue City hatten wir letztes Jahr, das ist halt auch cool. Und das finde ich aber total interessant, dass diese im AAA-Bereich ist aus mehreren Gründen, glaube ich, das Genre abgeflacht. Dass es weniger existiert. Wir haben zwar noch Doom und so, ne? Also wir haben ja noch große Genrevertreter, aber es ist
Metro
nicht mehr dieses...
Metro ist ein sehr gutes Half-Life-like, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Aber wir haben nicht mehr dieses Übermaß, was wir in den 2010er oder 2000er Jahren hatten, gerade auch auf Konsole, was glaube ich einerseits daran liegt, dass die Entwicklungszeit einfach wahnsinnig lang geworden ist für Spiele dieser Couleur und vor allem dieser, ja, grafischen Pracht, die dann teilweise da verwendet werden muss, wenn du ein AAA-Spiel sein möchtest. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass der Third-Person-Shooter in der Zwischenzeit halt gewachsen ist durch Spiele wie Uncharted und Co., dass halt das dann noch
aber
die Rolle
eingenommen
hat. Aber
findest du nicht auch, dass der auch wieder geschrumpft ist?
Ja, ja, aber ne? Ich glaube, das halt hängt halt allgemein damit zusammen, dass wir haben einfach weniger, gerade in den großen Franchises, weniger AAA-Spiele, weil das einfach alles so lange dauert.
Ja, das ist völlig unzweifelhaft. Man könnte argumentieren, finde ich, dass quasi die AA-Spiele, die dann oftmals dann zunächst auch nur auf PC erscheinen und dann später Konsolenports bekommen, weil sie von kleineren Teams kommen, in vielerlei Hinsicht durchaus das Level halt haben von früheren AAA-Spielen, dass heutige AAA-Spiele einfach erst seit 2007 existieren, weißt du, dass das quasi so eine neue Ebene, auf die aufgemacht wurde, als wir dann bei Uncharted 2, als wir bei Modern Warfare angekommen sind und so, dass das quasi so ein neues Level von die Höchstklasse der Spiele ist und dass die Erben von Half-Life 2 dann vielleicht sogar eine Ebene darunter sind. Also das ist, würde ich jetzt, weiß nicht, ob ich den völlig selber unterschreiben würde, aber das ist so ein Gedanken, den ich schon ab und zu mal hatte, einfach wenn ich halt sehe, wie hochwertig viele Spiele produziert sind, die halt von unter 100 Leuten gemacht werden heute. Und das ist ja auch die Größe, die damals Teams hatten. Ne? Die großen Spiele Anfang der 2000er wurden nicht von 1000, 2000 Leuten gemacht, die wurden von 50 bis 100 Leuten gemacht. Und diese Teams gibt es heute immer noch, aber die machen keine AAA-Spiele, weil halt die AAA-Spiele, ne, wie gesagt, von diesen gigantischen Dörfern produziert werden.
Ja, und der andere Punkt, der total wichtig ist, glaube ich, für diese Genre-Entwicklung, sind die Forever Games. Dass du heute einfach im Multiplayer-Segment nicht mehr dieses Ding hast von, hier kommt ein Spiel raus, das hat eine Singleplayer-Kampagne und einen Multiplayer, der wird dann ein paar Jahre gespielt und dann ist gut. Sondern wir haben Valorant und Apex Legends und Counter-Strike und Overwatch und Destiny und wir haben diese Spiele alle schon seit über 10 Jahren. Gefühlt. Valorant ist ja, glaube ich, noch nicht so alt. Aber
aber ist das nicht auch schon 6 Jahre alt oder so?
Naja, ich glaube, also die haben alle...
Fünf Jahre, ja, guck, fast.
Genau, das ist jetzt auch nicht wenig, aber verhältnismäßig, ne? Und das, finde ich, ist halt so krass, weil das ist ja wirklich die Ebene, wo ich komplett raus bin. Das war früher schon nur so ein Ding von... Auf LAN-Partys hatte ich da Spaß mit Counter-Strike oder mit Battlefield vor allem, Battlefield 1942. Und das ist ja auch eine Reihe, die übelste Probleme hat in den letzten Jahren, wo EA gerade gefühlt alle Studios reinschmeißt, die nicht geschlossen werden. Und dann hast du halt diese Forever-Games jetzt, diese Multiplayer-Spiele, die ganze Zeit existieren. Sie sind die ganze Zeit im Hintergrund. Und da passieren dann Iterationen innerhalb dieser Spiele, aber halt keine Nachfolger so richtig. Und Overwatch 2 zählt nicht. Und Destiny 2 zählt eigentlich auch nicht. Also es sind eigentlich Erweiterungen der vorher etablierten Sachen. Und das finde ich total interessant, was für einen Einfluss das heute hat.
Um dem vielleicht auch ein bisschen einen positiven Spin zu geben, man könnte aber, glaube ich, argumentieren, dass die, allein auch von der Quantität her, wenn man überlegt, wie gut die Spiele waren, dass da Spiele, die wie Half-Life 2 aufgebaut sind oder Half-Life, also generell, dass halt, was wir damit ja meinen, einfach mit dieser Abkürzung, wenn wir Half-Life sagen, sind ja narrativ fokussierte, lineare First-Person-Shooter, die in der Regel mehr noch machen mit ihrem First-Person-Shooter-Dasein, als einfach nur Wellen zu spawnen, auf die du schießt, ne?
Ist das nicht interessant, was für Schwierigkeiten wir haben, das nochmal extra zu definieren? Weil es ist eigentlich fast wie ein Subgenre.
Absolut.
Dieses Ding zwischen Ego-Shooter und Immersive Sim. Ne? Wir sind nicht bei der Immersive Sim.
Richtig.
Wir sind jetzt nicht im Sinne von, okay, du hast unfassbar viele Möglichkeiten und sowas, sondern du hast schon noch eine lineare Kampagne. Aber du schießt nicht nur, Atmosphäre spielt eine wichtige Rolle, Geschichte spielt eine wichtige Rolle, es dreht sich aber nicht nur darum jeweils. Das ist, finde ich, total interessant, weil natürlich ist ein Half-Life, also von einem Half-Life 3 erwarte ich halt was ganz anderes als von einem Doom The Dark Ages.
Ja, Ich glaube, das liegt daran, dass das First-Person-Shooter-Genre, ADA ist halt Shooter im Namen, und vielleicht auch dadurch ist es bei mehr als bei anderen Genres so, dass du wirklich diese eine Sache machst, Punkt. Wenn du ein Spiel hast wie ein God of War, wo du kämpfst, dann ist es eigentlich erwartet und normal, dass du auch springst, dass du kletterst, dass du erkundest. Mhm. Ne? Das ist alles Teil davon, aber das wird trotzdem als Hack'n'Slay bezeichnet oder als Character-Action-Game, wie auch immer man möchte. Es ist trotzdem normal, dass du andere Sachen machst. In einem First-Person-Shooter nicht. In einem First-Person, in einem Modern Warfare 2 schieße ich. Da habe ich keine Platforming-Passagen, da habe ich in einigen späteren der Spiele dann einmal auch so ein bisschen eine Erkundungssache, aber auch das ist extrem limitiert. Das ist ein Spiel, das eine Sache macht, und zwar, dass du ballerst. Und das ist, glaube ich, dadurch ist halt Half-Life dieses eigene Untergenre, dass du halt ballerst, aber A, ballerst du in Situationen und in unterschiedlichen Kontexten, ich weiß nicht, was der Plural von Kontext ist, weiß gar nicht, ob es einen gibt. Das ist die Sache, die zunächst passiert. Und B, halt, du hast Rätsel, du hast Physik, Spielereien, du machst noch andere Dinge, als nur auf Gegner zu schießen. Und ich glaube, das ist es, wodurch das so ein bisschen besonders wird, ne? Dass das bei anderen Genres erwartet ist. Und beim Shooter ist es immer noch, oder dadurch, dass sich das durch von Call of Duty inspiriert, glaube ich, so in diese eine Richtung entwickelt hat, ist es halt was irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Ich wollte dem ja noch einen positiven Spin geben, weil ich durchaus denke, dass die Spiele oder die Quantität an Spielen, die wie Half-Life waren und die dann auch wirklich toll waren, auch Anfang, Mitte der 2000er vielleicht gar nicht so verbreitet war, aber wenn ich dann so ein bisschen überlege, fallen mir in der Anfang der 2010er und bis jetzt Reihen ein wie Wolfenstein, mir fallen Reihen ein wie, oder ist keine Reihe, ist ein Spiel, Titanfall 2 fällt mir da ein, und das sind halt Spiele, die, ich würde kein Spiel ehrlich gesagt auf das Level von Half-Life 2 heben, aber die schon eine ähnliche Sphäre erreichen von, das sind Spiele, die gehören zu einigen der besten Spiele, die man so spielen kann. Und vielleicht ist das der positive Spin, den man dem geben kann. Das ist halt die Singularities dieser Welt, das ist die Bioshocks dieser Welt, dass die seltener erscheinen. Ne? Die Spiele, die halt auch ein bisschen abgefahrener sind und die so das als Vorbild nehmen. Time Shift fällt mir ein.
Nice.
Die erscheinen deutlich seltener, aber wenn sie erscheinen, sind es oft extrem, extrem hochwertige Produktionen und auch einzigartige Produktionen, die halt schaffen die Faszination eines Half-Lives, nämlich hier haben wir ein Spiel gebaut, was es so kein zweites Mal gibt, was unser Spiel ist, ganz spezifisch, und was eine Abwechslung bietet in seiner Erzählung, in seinem Gameplay, die das sehr gut zu imitieren wissen. Das ist vielleicht etwas, was im Zuge dieser großen Welle der linearen Narrativ-Shooter ein bisschen seltener noch passiert ist. Vielleicht.
Ja, ich hab auch das Gefühl, dass dieses, wenn was jetzt als Subgenre bezeichnet, das Half-Like, dass das ein verhältnismäßig seltener Form ist von Shooter, die selten probiert wird, aber aus der halt so Sachen gewachsen sind wie ein Dishonored oder sowas. Weil Dishonored ja, es hatte ja den gleichen Artist, ne, der neulich leider verstorben ist. Den Concept Artist.
Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen.
Ich habe den Namen leider auch nicht parat.
Ich guck mal noch.
Also da war die Inspiration ja trotzdem mit drin, auch wenn das Spiel dann natürlich ein sehr anderes ist, das dann viel auch aus Thief herausgeboren ist oder aus dieser Art von Design-Philosophie. Und ich finde das ein bisschen schade, weil das ist ja meine Lieblingsart von Shooter und ich wünschte, sie würde öfter probiert werden. Nicht dieses Full-on-Immersive-Sim, sondern genau dieser Punkt davor, wo du noch nicht ganz so komplex bist, aber trotzdem schon so ein Smart-Shooter im Wesentlichen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst bezeichnen soll.
Es ist tatsächlich, also es ist auch sehr noch System Shock 1 ist so das, wo ich das auch gesehen
habe. Aber
das ist
ja auch schon Immersive-Sim, oder nicht?
Das war, ja, das ist es, aber einfach durch den Release ist es noch deutlich simpler als halt ein was du in der Moderne mit einem als Immersive Sim bezeichnen würdest. Also ich habe es durch das Remake, ziemlich lang gespielt und war da überrascht davon zu sehen, okay, es ist schon relativ straightforward, aber für die damalige Zeit halt sehr beeindruckend. Ich muss da aber auch wirklich betonen, diese die Quantität gibt es auf Steam. Da ist auch der Half-Life-Shooter ist dort tatsächlich einer, der regelmäßig erscheint. Ein Celaco fällt mir da als relativ aktuelles Beispiel ein. Ein Quark, Q-V-A-R-K, was sogar auf einer optischen Ebene sich sehr an Half-Life 1 orientiert, halt diesen Retro-Look nutzt. Da gibt es halt ich habe das Gefühl, die Boomer-Shooter sind die in der Regel nach außen dringen, die halt auch ein bisschen so Bekanntheit bekommen. Aber dieses Untergenre der Narrative-Shooter, vielleicht ist das eine Kurzbezeichnung dafür, die ist da tatsächlich auch jetzt nicht alltäglich. Ist nicht so, dass da jeden Tag 5 Spiele rauskommen. Aber wenn ich jetzt 10 Minuten hätte, noch die mal spezifisch zu googeln, dann würden mir über Celaco hinaus da 4, 5, 6 Spiele noch einfallen, die auf dieser Ebene funktionieren. 3D Realms hat eins gepublished, das war leider nicht so toll. Suche ich gerade, was war das? Das war Iron Fury, war dieses Mistding, was davor erschien. Das war Phantom Fury. Phantom Fury war das Half-Life-like, was sie hier rausgebracht haben. Das war leider nicht besonders gut. Also da vielleicht da der Hinweis, dass das gibt es sehr im Indie-Bereich, weil du extrem das, glaube ich, auf das Alter der EntwicklerInnen zurückführen kannst, weil die heute halt in unserem Alter sind, die das als Jugendliche gespielt haben und da mehr und mehr dann auch erscheint. Ganz viel noch im Early Access, da gibt es einiges, auf das ich mich da sehr freue.
Ja, also Celaco habe ich selber nicht gespielt. Von dem, was ich mir von dem Spiel angesehen habe, habe ich das Gefühl, dass immer noch sehr viel Boomer-Shooter drin, mehr als Half-Life-like. Aber das kann ich selber gerade nicht beurteilen. Es kann sehr gut sein, dass es auf Steam da auch Spiele gibt, die einfach nicht auf meinem Schirm sind, die sich dieser anderen Design-Philosophie dann auch bedienen. Ich glaube aber auch, es ist einfach schwerer, eine gute Half-Life-artige Kampagne zu machen, als einen Boomer-Shooter, wo du im Zweifel vor allem, wenn du gutes Gameplay hast und sich das Ballern gut anfühlt, ja sagen kannst, okay, jetzt bist du hier in der Arena, jetzt kommen ganz viele Monster, mach sie alle platt. Da muss man natürlich auch sehr vorsichtig vorgehen in der Art und Weise, wie man das designt, aber ich glaube oder gefühlt würde ich mir vorstellen, dass das leichter ist, als jetzt so eine super abwechslungsreiche Half-Life-Kampagne zu bauen und so. Also ich verstehe dann auch, warum die Leute eher das machen.
Per se ist es, glaube ich, schwieriger, einfach dir für ein Spiel 9 Gameplay-Mechaniken, die alle hervorragend sind, auszudenken und die zu implementieren, als halt eine, die hervorragend ist und dich unterhält. Ja. Da würde ich dir also auf jeden Fall zustimmen. Und selbst bei denen, die existieren, und das muss ich auf jeden Fall auch sagen, und da das ist dann auch ein Unterschied zu wirklich den Stars des Genres, wie halt in Half-Life 2. Ich würde auch einen Wolfenstein, New Colossus und Old, wie heißen die beiden großen Wolfensteins? Wolfenstein, also die New Colossus
ist das neue, das zweite,
und
der zweite
Old,
Teil.
Old, wie heißt der erste Teil?
War es nicht The New Order?
The New Order, vielen Dank, genau. Und dazwischen gab es The Old Blood, den ich immer noch nicht gespielt habe. Ich glaube, also ich rede mir ein, dass solange ich das nicht spiele, gibt es einen Grund, warum sie noch das neue Wolfenstein irgendwann mal ankündigen, und dann kann ich es nämlich spielen. Wenn ich das jetzt spiele, sehe ich das so ein bisschen als mein Eingeständnis ein, dass Wolfenstein 3, das große Sequel, wirklich nie kommt, weil ich eigentlich vorhatte, das dann zu spielen in Vorbereitung. Worauf ich hinaus wollte, diese Indie-Games haben einfach nicht die Produktionswerte und können auch allein schon auf optischer Ebene nicht diese Abwechslung auf Level-Ebene dir bieten. Ne? Mal abgesehen von den Gameplay-Mechaniken ist ja in Half-Life 2 auch ein Spiel, wo du in jedem Level was anderes siehst, wo du in Städten unterwegs bist und sprichst, wo du auf Fahrzeugen durch Gegend fährst, wo du in Horrorleveln unterwegs bist und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für wenige Indie-Entwickler in der Form möglich, so eine Menge an Assets allein schon zu produzieren.
Nee, genau, ja. Ich glaube, da kommst du dann an so ein Projekt, wo du wieder 10 Jahre dran sitzt.
Ja, genau, genau.
Und das will sich, glaube ich, nicht jeder dieser Entwickler aufhalsen. Gibt es aber sicherlich. Irgendwo gibt es gerade einen Indie-Entwickler, der an sowas schraubt.
Ja, voll.
Und ich meine, es gibt ja wirklich handfeste Gerüchte, dass auch Valve gerade dabei sind, an Half-Life selber zu schrauben. Also mich würde es jetzt nicht komplett überraschen, wenn wir noch in diesem Jahr eine Ankündigung sehen würden für ein drittes Half-Life.
Übrigens, da habe ich eine ganz schöne Anekdote. Ich habe gestern mit einem Hörer einem Zuschauer von Hooked eine ganze Weile mich unterhalten. Liebe Grüße an Tim. Tolles Gespräch gehabt.
Liebe Grüße auch von mir.
Tim hatte mir erzählt, dass er gerade Half-Life nachholt. Hat er nie gespielt tatsächlich. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich ganz hervorragend finde. Und ich finde, das ist vielleicht auch die Möglichkeit, da kurz drüber zu sprechen. Ich finde nämlich ein definierendes Merkmal für das FPS-Genre. Er hat nämlich Half-Life 1 nachgeholt, indem er halt Black Mesa gespielt hat. Mhm. Was ja erstmal noch, glaube ich, auch gar nicht unüblich ist. Ich glaube, wenn ich heute Leuten, wenn mich heute fragen würden, heute irgendwie, wie soll ich Half-Life spielen? Und ich dann sagen würde, ja, spiel einfach Half-Life. Und die sagen, ja, ich weiß es nicht, es sieht halt so aus, wie es aussieht. Ich hätte wenig Probleme damit zu sagen, hey, dann spiel halt Black Mesa beim ersten Mal. So, das ist für mich immer also noch eine sehr gute...
Bevor man es gar nicht spielt, würde ich das auch sagen.
Ja. Genau, ich würde immer zuerst sagen, mach das Original, aber ich verstehe und sehe, dass nun mal auch Leute abgeschreckt werden von der Grafik, weil sie das einfach selber nicht aus ihrer Jugend kennen und da einfach keine Sympathie für haben. Finde ich fein, spiel Black Mesa. Wo es dann aber sehr spannend wird und was ich super cool finde, ist, er hat erzählt, dass er gerade Half-Life 2 nachholt und es halt liebt, und zwar in VR, weil Half-Life 2 auf Steam selbst auch halt eine VR-Mod hat, die dadurch auch sehr einfach zu installieren ist. Also es ist quasi gar keine Mod, die du installierst, sondern du installierst einfach ein weiteres Executable, das du auf Steam selbst suchen kannst. Ich vermute über den Workshop. Die, glaube ich, entwickelt wurden auch von dem jetzt ja offiziellen Entwicklungsstudio Flat 2 VR. Ich glaube, das haben sie gemacht, bevor sie ein richtiges großes Entwicklerstudio, ein offizielles wurden, und hat mir da halt berichtet von dem großartigen Erlebnis, das er halt hat mit Half-Life 2 VR, und wie beeindruckend das ist und wie toll das ist, das heute das so zu spielen, und das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich glaube, das ist ein ganz toller Weg, um auch heute noch so ein bisschen die unglaubliche technische Tragweite von Half-Life 2, die es 2004 hatte, so ein bisschen zu emulieren. Weil natürlich hast du das heute nicht mehr. Allein das ist technisch nicht mehr so beeindruckend, wie es damals war. Die Physik sind heute nicht mehr so beeindruckend, wie es damals war. Aber wenn du es stattdessen in VR erlebst und dadurch wiederum so beeindruckt bist, ist es, glaube ich, eine tolle Möglichkeit, um einfach die Tragweite dieses Spiels nochmal nachzuvollziehen.
Kann ich in gewisser Weise auch bestätigen. Ich habe es ja in VR mal angespielt und war total begeistert, weil das auch eine richtig gute VR-Conversion ist, die sich sehr natürlich anfühlt in vielen, was sie macht. Und zwar ist die Technik nicht mehr so zeitgemäß, logischerweise, aber das Art-Design ist immer noch sehr stark, dieses Geerdete, was das Spiel gemacht hat. Und ich meine, wir haben jetzt den ganzen Podcast so ein bisschen um Half-Life drumherum quasi gebaut, weil das, glaube ich, für uns die einflussreichste Shooter-Reihe war, für uns persönlich, in der Art und Weise, wie es unseren Geschmack geprägt hat. Aber natürlich gibt es darüber hinaus noch ganz viele andere Sachen. Wir haben ja vorhin einmal Bioshock erwähnt, das finde ich auch eine große Rolle gespielt hat in der Zeit, in der es aktiv war, von 2007 bis 2013, weil das mit dem Szenario und mit seinem Storytelling halt so viel gemacht hat, ne? Und auch viele Sachen, die nicht so gut funktionieren. Bei Bioshock 1 hatte ich damals schon meine eigenen Kritikpunkte. Bei Bioshock Infinite hat es bei mir persönlich ein bisschen gedauert, bis ich auch gesehen habe, okay, das macht auch ein paar Sachen, die nicht so cool sind in der Erzählung, oder die man zumindest nicht so interpretieren kann als nicht so cool. Aber die Szenarien, die dargestellt werden und wie abgefahren diese Spiele sind in dem, was sie darstellen, kann ich nach wie vor sehr wertschätzen.
Ich finde übrigens von Bioshock auch sehr, ach, ich wollte noch abschließend sagen, wir sind dann mit Half-Life 2 durch, Viktor Antonov hieß der kürzlich verstorbene Artist dort, der Artlead. Übrigens da auch sehr empfehlenswert, Industria, ein deutsches, ich glaube irgendwie ich habe es durchgespielt, so 3, 4, 5 Stunden langes Spiel, was sich auch extrem, vor allen Dingen optisch, an Half-Life orientiert, sehr viel zurückhaltender ist und zurückgefahrener ist, und das bekommt, ich glaube dieses Jahr auf jeden Fall, bekommt Industria 2 ein Sequel, das auch deutlich größer zu sein scheint. Gibt es zahlreiche Videos auf Social Media und auch auf Steam schon zu. Habe ich mit Freuden durchgespielt, kann ich sehr, sehr empfehlen. Endet auch sehr offen, also ist offensichtlich dann auch so ein bisschen ein erster Versuch gewesen in dieser Welt, und freue ich mich sehr auf das Sequel. So, bei Bioshock finde ich sehr bemerkenswert, dass es halt geschafft hat, die Immersive Sim zu implementieren in einem ziemlich straighten Ego-Shooter. Das war ja so ein bisschen das, was es gemacht hat, und das ist auch, glaube ich, für viele der Kritikpunkt an Bioshock, der auch absolut berechtigt ist, wie ich finde, obwohl ich es ebenfalls sehr, sehr toll finde. Das ist ja, dass dieses spirituelle Sequel zu System Shock ist und System Shock 2, und wir haben ja gerade kurz drüber gesprochen, das sind Immersive Sims, obwohl halt, ne, es ist ein bisschen, es ist jetzt zurückgefahrener als in Deus Ex. Du verbringst jetzt nicht so viel Zeit damit, auch auf einer narrativen Ebene eine Open World zu erkunden, mit Leuten zu sprechen und so etwas. So, da ist es, auf der Ebene ist es ein straighterer Shooter, der erste Teil. Über den zweiten kann ich wenig sagen. Und Bioshock hat das halt nochmal näher zusammengeführt, sage ich mal. Soll heißen, es hat die Komplexität und die spielerischen Freiheiten nochmal reduziert, nochmal sie auch für das Konsolenpublikum spielbarer gemacht. Es hat quasi das gemacht, was auch Deus Ex 2 Invisible War erfolglos versucht hat, finde ich, erfolgreich versucht hat, nämlich ein Streamlining, ein Streamlining zu erreichen, was, finde ich, die Spielerfahrung per se nicht schlechter gemacht hat. Es ist halt auch, wie gesagt, durchaus ein Kritikpunkt, dem ich mich anschließen würde, dass es das nicht per se auch besser wurde, aber es hat es halt möglich gemacht, mit einem Xbox 360 PS3 Controller einen komplexeren First-Person-Shooter zu spielen, mit RPG-Elementen, ohne dass es Überhand nahm und dann auch noch diesen großen Narrativfokus hatte. Ich finde, das ist ein extremer Erfolg, ein Genre in dieser Form spielbar zu machen, auf einer Plattform und einem Publikum vor allen Dingen zugänglich zu machen, die jetzt, glaube ich, in vielerlei Hinsicht nicht per se offen wären für ein Immersive Sim oder für ein Rollenspiel in der Form.
Ja, bei mir war damals schon das ein bisschen problematischer. Also mir hat einfach Bioshock nicht so viel Spaß gemacht, als ich es damals durchgespielt habe. Ich war zu der Zeit sehr verwirrt, ob der überschwänglichen, ob des ganzen Lobs, das Bioshock bekommen hat, weil es hat ja einen 96er Schnitt auf Metacritic, ja, und ich denke, so,
der was aller Zeiten.
Zum Teufel. Weil ich fand das spielerisch viel zu flach. Das hat sich viel zu samey gespielt über lange Zeit, und du hattest auch keine Fallhöhe, weil du ja immer einfach wieder respawned bist und konntest dann alles, also weiß nicht, das war total komisch. Und ich finde auch dieses Immersive Sim, aber in Light, ne, so eine Immersive Sim Light zu machen, führt eigentlich nur dazu, dass du einen Shooter hast mit etwas größeren Umgebungen und Audiologs.
Und Abilities, muss man natürlich auch sagen, ne?
Klar, du hast die Abilities, aber du kannst jetzt, also so richtig hatte ich nie das Gefühl bei Bioshock, ich baue mir jetzt ein Bild oder so.
Nee, das nicht, genau, aber ich glaube, das war der Trick. Ich versuche mich ein bisschen auch in meine eigene Perspektive zu setzen, weil ich habe damals keine Immersive Sims gespielt. Ich habe Deus Ex nachgeholt, aber viel später erst. Das weiß doch ich. Deus Ex war eines der Spiele, die ich nachgeholt habe, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. Also das war so 2011. Das heißt, ich war einer dieser Spieler, die ja klar Half-Life gespielt haben, sure, aber ansonsten ziemlich straight Ego-Shooter einfach gezockt haben. Und deswegen ist der Vergleich, den ich dann getätigt habe, und ich glaube, der Vergleich, der für viele dann zentral war, dass du es halt nicht mit einem Deus Ex oder Co. vergleichst, sondern es war der Vergleich mit Call of Duty. Ne? Es war der Vergleich mit Halo. Oder vor allen Dingen mit Call of Duty natürlich. Und da ist es dann natürlich schon was sehr Relevantes, dass alleine, ne, du hast einen Gegner, der ist in der Pfütze, und ich kann mit meinem Elektroblitz kann ich die Pfütze unter Strom setzen. Das ist etwas, das geht 5 Ebenen hinter dem, was in einem Call of Duty auf einer mechanischen und systemischen Art und Weise möglich ist. Allein das ist dann so, glaube ich, so ein Aha-Effekt für sehr, sehr viele Leute, weil das der alleinige Vergleich ist und nicht die früher komplexeren Spiele. Und ich glaube, so ging es mir damals auch, dass ich da dann das als etwas sehr als etwas empfand, was sehr viele spielerische Freiheiten hatte. Und wenn es dann Builds gehabt hätte, wenn es Ausrüstung gehabt hätte in dieser Form, könnte ich glaube das nicht, aber es gäbe auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich davon abgeschreckt worden wäre. Ich glaube auf jeden Fall, dass es nicht diesen Mainstream-Erfolg, diesen Review-Erfolg gefeiert hätte, weil es einfach viele Leute erstmal davon wieder so ein bisschen eine Gewöhnungszeit gebraucht hätten, weißt du?
Ja, keine Ahnung. Also es war dann ultimativ ja sowieso nebensächlich, weil auch das, was mich ja durchaus begeistert an Bioshocks, ist ja Atmosphäre und ein paar der Sachen, die storytechnisch passieren, weil es dann einfach die ganze Zeit so Nebel vor Augen hat. Der Schleier löst sich ja dann erst relativ spät.
Ich finde, das gilt ja auch für Infinite. Also das möchte ich kurz noch einbringen.
Aber Infinite hat, finde ich, tighteres Gameplay.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch allein schon in der Zeit begründbar, in der es dann ja später erschien. Da ist es auch nötig, weil du sagst ja selbst, also wenn du heute Bioshock, vor allen Dingen, wenn du Bioshock auf einer alten 360 oder so startest, du merkst das halt. Also das ist jetzt kein Modern Warfare, was sich im Kern so spielt wie moderne Call of Duty, sondern da merkst du schon noch, ah ja, das ist jetzt nicht der alleinige Fokus gewesen, das Gunplay. Ich würde aber auch sagen, dass diese Re-Evaluierung von Bioshock Infinite dem manchmal ein bisschen Unrecht tut, weil sie halt sehr fokussiert ist darauf, wie lässt sich diese Story interpretieren, auf extrem unschöne Arten, weil das, was das so ein bisschen übergeht oder was es ein bisschen ignoriert, ist, wie stark es genau in dem ist, was du gerade beschrieben hast, in seinem ganz straighten Storytelling, ne? Wie es seinen Twist präsentiert, wie es seine Charaktere präsentiert. Das Character Writing ist, finde ich, halt ein wahnsinnig starker Teil von Bioshock Infinite, wie es dieses Pairing erzählt. Das sind alles Sachen, die ich dem immer noch sehr, sehr zugute halte. Und die ich finde, auch wirkliche Stärken sind, die das andere überhaupt jetzt nicht irgendwie weniger wichtig machen oder so, die in meiner Wahrnehmung nur so sehr vergessen werden heutzutage, wenn wir über Infinite reden. Ich habe das Gefühl, Bioshock Infinite ist in der heutigen, im Zeitgeist, in der Wahrnehmung, im Online-Diskurs nur noch sein Rassismus und oder wie es Rassismus behandelt und nicht behandelt, ne? Und wie es ist. Und ich finde, das muss ein Thema bei der Besprechung sein. Ich finde, es ist aber auch noch deutlich mehr und daneben noch. Und das schafft es auf vielerlei Hinsicht positiv. Wollte ich nur einmal zumindest da meine Perspektive noch einbringen.
Es gibt im Wesentlichen zwei Fraktionen in Bioshock, die nicht gleichwertig sind, aber vom Spiel geboth sides werden. Das wird dann viel kritisiert und ich finde auch zu Recht kritisiert am Spiel. Aber ich finde auch, es hat abgesehen davon mit seinem Szenario und der Kerngeschichte und den Rumgetwiste viel, was mich damals regelrecht begeistert hat. Ich habe es jetzt schon sehr lange nicht mehr gespielt, wüsste jetzt nicht, wie es mir heute gehen würde. Aber ich will das auch
unbedingt nochmal spielen, ja.
Da noch positive Erinnerungen dran. Und ich habe ja Burial at Sea witzigerweise nie gespielt, also ich habe das nie abgeschlossen.
Das habe ich deutlich später dann nachgeholt und fand es fein. Das war ja auch durchaus ein Hype damals, Burial at Sea. Und das ist ja, ne, bringt ja die beiden Bioshocks dann sehr konkret zusammen, noch konkreter, als das Infinite gemacht hat. Da bin ich dann auf der unmittelbar erzählerischen Ebene da, wo ich sage, ja, naja.
Okay.
Vielleicht der eine Schritt zu weit von ich spreche alles aus und ich erzähle alles aus. Das machen wir in unserem großen Bioshock Infinite Nachhol-Retro-Podcast. Werden wir da noch ausführlicher.
Aber ich weiß noch, wie cool ich fand, einfach dieses Ding bei Bioshock Infinite mit dieser Verbindung in unsere Welt und dem Portalkram und den...
Boah, Tom. Ja.
Also weiß nicht, das hat so ein großes Fass aufgemacht, das mich damals so voll bekommen hat. Auch schon in der Vorberichterstattung, wo ja sich dann auch voll viel am Spiel verändert hat. Ne? Wir wissen ja heute historisch, das alles ein bisschen besser einzuordnen.
Furchtbare Entwicklungsgeschichte für alle beteiligten EntwicklerInnen.
Ja, und das scheint sich ja auch nicht verändert zu haben bei Ken Levine und seinem aktuellen Studio. Das dauert ja ewig mit dem neuen Spiel dabei. Ghost
Games. Ich hoffe, die Leute werden besser behandelt währenddessen.
Ja. Ich hoffe es auch, sagen wir es so. Ja. Ich hoffe es auch.
Darf ich eine Sache? Oh, Entschuldigung, du hattest einen Punkt. Nee, mach. Ich wollte, ich hatte nämlich gerade erwähnt, dass ich was erwähnen wollte und das vielleicht kurz als kleinen Übergang nutzen konnte, weil ich finde, dass First-Person-Shooter-Genre spezifisch ist eines, welches instrumental wichtig ist für den relativen, aber für den Erfolg, den es hat, ist bei VR, finde ich, das First-Person-Shooter-Genre absolut unerlässlich. Weil wir haben gerade über Half-Life 2, die VR-Mods, gesprochen und eines der am besten geeigneten Genres für VR-Implementierung ist halt das First-Person-Shooter-Genre, weil die Bewegung und die Aktion von ich schieße eine Waffe ab so unmittelbar und so akkurat übertragbar ist auf dich, wenn du mit Bewegungssteuerung halt durch eine Welt läufst. Und da gibt's natürlich Half-Life Alyx als offensichtlichstes Beispiel, aber da gibt's ganz viele Spiele. Das wollte ich zumindest mal ganz im Nebensatz nochmal erwähnt haben, dass ich glaube, dass das eine Evolution des Genres ist, der VR-Shooter, der in der breiten Öffentlichkeit nicht wirklich wahrgenommen wird und stattfindet, der für mich aber in den letzten 6-7 Jahren viele oder einige der coolsten Erlebnisse im FPS-Bereich mir durchaus geboten hat, wenn ich da in der First Person durch Umgebungen gelaufen bin, geschossen habe und mich immersiert und in dieser Spielwelt integriert gefühlt habe, wie bei sehr wenigen anderen Spielen davor oder danach.
Ja, absolut. Also Half-Life Alyx fand ich auch spezifisch da einfach super beeindruckend, aber es gibt halt, wie du sagst, auch viele andere Spiele, die das in VR sehr gut gemacht haben. Es gab ja auch dieses Synapse, was vor ein paar Jahren erschienen ist für PlayStation VR. Das hat, finde ich, auch einen guten Gameplay-Loop und ein gutes Machtgefühl, weil das mag ich immer sehr gern, wenn du wirklich diese quasi Star Wars-Macht hast, einfach Sachen zu greifen und durch die Gegend zu bewegen, während du parallel aber schießen kannst und so. Also da geht einfach sehr viel. Das macht schon in einem normalen Spiel Spaß, aber in VR ist es dann nochmal so eine ganz andere Erfahrung. Was ich total interessant finde, ist, wir haben ja beide eine sehr Singleplayer-fokussierte Perspektive aufs Genre, obwohl Multiplayer ein Riesenteil ist, diese Chance. Ne? Schon von Anfang an mit dem Deathmatch und bei Doom und dem, was dann darüber hinaus passiert ist. Und das hat bei mir ja auch stattgefunden. Wie gesagt, ich habe Counter-Strike gespielt und Battlefield gespielt und habe dann auch später noch Battlefield Bad Company 2 zum Beispiel, habe ich richtig gern gespielt, als das rauskam.
Ich habe eins noch mehr gespielt, aber ich habe beide Bad Companies auch sehr viel gespielt, ja.
Ja, Bad Company 2 war, glaube ich, das letzte Multiplayer-Battlefield, was ich so richtig viel gespielt habe. Danach bin ich nicht nochmal so reingekommen in die Spiele selber. Habe es aber auch nicht viel versucht, muss ich ehrlich zugeben. Und da ist mir aber im Zuge dessen noch eingefallen, weil man ja auch über Innovationen im Genre sprechen kann, ne? Von der Konsoleninnovation mit dem, was Halo und Co. gemacht haben, mit Dual-Analog-Steuerung und wie genau das funktioniert mit der Sensibilität und regenerierendem Schild und sowas, dass das alles ermöglicht hat auf der Konsole, die Multiplayer-Progression von einem Modern Warfare oder so, aber auch bei Battlefield muss ich gerade dran denken, bei Bad Company, aber es geht ja auf Red Faction zurück, die zerstörbare Umgebung und wie das einen Einfluss haben kann aufs Spiel, weil ich das wirklich immer noch beeindruckend finde, wenn das heute gut gemacht wird, dass du bei einem Shooter einfach sehr viel kaputt machen kannst, finde ich, ist so eine logische Schlussfolgerung. Und je mehr kaputt geht, desto cooler kann es potenziell sein. Und das überträgt sich dann nicht nur auf die Gegner, ne? Dann kommen wir wieder ins, was wir gestern im Doom-Stream zum Beispiel haben wir das als Spratzfaktor bezeichnet. Da kommen wir wieder dazu, dass du, wenn du auf einen Gegner schießt und möglichst viel vom Gegner abfliegt, ne, so Rüstungsteile oder halt Gore oder sowas, das ist unmittelbares Trefferfeedback. Aber wenn das darüber hinaus die Umgebung auch noch betrifft, wenn der wiederum in einen Tisch reinfliegt und der Tisch zerberstet und die Sachen, die auf dem Tisch sind, fliegen weg und sowas. Das finde ich ist immer super beeindruckend. Da muss ich vor allem an so Spiele wie 4 denken, wenn du in der Slow-Mo auf Sachen geschossen hast und das sieht heute noch so beeindruckend aus, ne?
Ja.
4 ist ja da auch seiner Zeit so ein bisschen voraus gewesen.
Absolut.
Weil einfach
Control
überall,
ist, glaube ich, das moderne Äquivalent für mich dafür.
Genau, es war Third Person, aber absolut. Stranglehold, ne?
Sorry,
ist ja auch,
du hast recht.
Naja, aber trotzdem, das Prinzip ist ja das gleiche, ne? Weil dieses Trefferfeedback einfach dargestellt wird durch Sachen, die in der Umgebung kaputt gehen. Und wenn du dann aber wirklich Gebäude zum Einstürzen bringen kannst mit irgendwie einem Panzer oder sowas, weiß ich nicht, das finde ich heute noch toll. Und da scheinen sie ja auch im nächsten Battlefield wieder an beeindruckender Technologie zu arbeiten. Weiß ich nicht, da bin ich durchaus gespannt drauf.
Ja, das ganz ehrlich, in meiner Wahrnehmung von Bad Company vergesse ich das regelmäßig, weil das war ich würde sagen, das war das zentrale Verkaufsargument von Bad Company 1, neben halt, wir haben eine Geschichte und die ist lustig, war das Zentrale halt, wir haben die Zerstörung der Spielwelt, das stimmt völlig. Und wenn du das heute spielst, ich habe das vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren, ich glaube, es ist rückwärtskompatibel und da habe ich es nochmal angeworfen, ist ja eines dieser Spiele, was nicht für den PC erschien, Bad Company 1, sondern exklusiv für Konsole und deswegen heutzutage auch völlig in Vergessenheit geraten ist, während Bad Company 2 ja zumindest immer mal wieder nochmal erwähnt sehe, durch dann die PC-Zirkel und wo da ja auch die Möglichkeit besteht, einfacher das privat auf einer Modding-Ebene und privaten Servern noch weiterzuspielen. Aber das habe ich da sehr, sehr viel gespielt und wenn du heute zurückblickst, ist es so ein Ding, die Zerstörung ist immer so ein bisschen verzögert in Bad Company 1, das heißt, du schießt eine Granate auf ein Haus, die Explosion kommt und du merkst, wie das Spiel so eine Sekunde, nicht eine Sekunde, so einen Augenschlag zu spät auch diese Umgebung kaputt gehen lässt. Und du erkennst so ein bisschen die Muster, in denen das passiert. Das war noch ein bisschen zurückhaltender und zurückgefahrener. Es war jetzt kein Red Faction Guerilla in seiner komplett freien Zerstörung und wie das halt das alles gemacht hat. Aber es hatte natürlich die Ebene des Multiplayer-Spiels, obwohl es den Singleplayer-Kampagne hatte, war natürlich immer noch ein Fokus, dass du dann diese Zerstörung im Mehrspieler-Modus auch nutzen konntest. Und sehr, sehr gut, dass du das nochmal erwähnst mit den Mehrspielerspielen, denn für mich war das das FPS-Genre für mich die ersten Jahre. Ich habe ja Counter-Strike Source war es dann im Clan gespielt, täglich auch wahnsinnig viel. Ich habe Day of Defeat gespielt, ich habe Battlefield 2 1942 gespielt, Battlefield 3 auch noch ein bisschen, sehr 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 viele Multiplayer-Shooter auch wirklich wirklich viel gespielt. Ich erinnere mich noch, ich habe sogar Overwatch 1. Das war noch ein Spiel, wo ich mich noch, ist jetzt auch schon wieder tragisch alt, das erste Overwatch, aber das ist ein Spiel, was ich auch noch, ja genau, und das ist für mich jetzt Wahrnehmung immer noch so ein neuer Multiplayer-Shooter, aber das habe ich echt noch viel gespielt, eines der letzten Multiplayer-Shooter, die ich wirklich auch dann über die ersten zwei Versuche hinaus noch viel gespielt habe. Das war für mich ein zentraler Teil des Multiplayer, des FPS-Genres, und das hat sich einfach generell dann gelegt mit meiner, ich bin an Mehrspielerspielen nicht mehr so richtig interessiert, Entwicklung. Ich glaube, weißt du, was mir noch einfällt, Tom? Ein weiteres, was ich noch nennen möchte, eines, was so komplett aus der Reihe gefallen ist, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich wollte gerade Split Second sagen, es ist das Portalspiel, was jetzt auch einen zweiten Teil bekommt. Splitgate, vielen Dank, genau. Ja. Splitgate ist ein Spiel, was ich so einfach random angeworfen habe. Und dann hatte ich einfach, ich glaube, glücklich oder die haben eigentlich Bots ins Match gemacht, ein sehr gutes erstes Match, habe mich davon motiviert gefühlt und habe das dann viele Stunden dann noch weitergespielt und hatte da eine ganz große Freude dran. Falls ihr es nicht kennt, das ist ein Mehrspielerspiel, ich habe schon gesagt, Portale, was im Kern genau das ist. Es ist Multiplayer-Shooter mit Portal Gun. Und das wirkt sehr straightforward als Konzept, wurde aber nicht so richtig gut schon umgesetzt bis dahin. Und das hat es richtig toll gemacht. Wurde dann leider nicht gut supported und jetzt weiß ich gar nicht, wie es mit dem zweiten Teil aussieht, ehrlich gesagt.
Ja, das finde ich ist auch total wichtig. Ich glaube, wenn da zwei andere Leute hier gesessen hätten, wäre das eine viel größere Multiplayer-Diskussion auch geworden. Und über die Entwicklung im Genre, was Multiplayer-Spiele angeht, ne? Multiplayer-Progression haben wir ja schon erwähnt mit dem, was Modern Warfare gemacht hat. Bei mir fand das dann immer mal wieder mal statt, wie gesagt, mit Bad Company 2. Und dann, wenn heute so ein Spiel rauskommt, gucke ich vielleicht mal rein in den Multiplayer. Aber es ist, also gerade diese Forever Games oder sowas, da habe ich dann irgendwie nie das Interesse dran.
Was denn? Wie heißt denn nochmal dieses Multiplayer-Shooter-Ding, was quasi, es war so ein bisschen ein frühes Service-Game, deswegen ist es dem auch zuvor gekommen und war dann nie der Erfolg. Der zweite Teil war das. Das ist mit sehr, 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 sehr großläufigen Umgebungen. Der erste Teil ist wirklich auch ein älterer Titel. Der zweite Teil erschien irgendwie vor 15 Jahren. Du springst sehr schnell durch die Gegend. Du hast, glaube ich, auch Fahrzeuge, die du ziehen. Tribes, ne? Ich habe es gerade bei Steam eingegeben, nicht gefunden und dachte deswegen, nee, dann ist es nicht Tribes. Ich glaube, es ist Tribes, aber hat es nicht noch einen Untertitel oder sowas? Bin ich gerade verrückt?
Es gibt Tribes Vengeance zum Beispiel.
Ja, genau. Ich glaube, ja, genau, das meine ich. Und da habe ich, es gibt ein Video zu Tribes, eine extrem lange Abhandlung, was, glaube ich, dieses Jahr erschien, wo ich dadurch wieder ein bisschen Wahrnehmung für Tribes 2, war es, glaube ich, gewonnen habe.
Von Alter 4 oder was?
Meinst du das? Nee, das war ein englisches. Hat Alter 4 auch eins gemacht, weil das kann man dir bestimmt auch empfehlen.
Ja, das ist ein Jahr her, da ging es um Tribes 3.
Ach, es gibt sogar Tribes 3, davon wusste ich schon gar nicht, weil für mich ist Tribes 2, glaube ich, das, was da zentral ist. Ja, das Video geht tatsächlich in eine Stunde, heißt Tribes, the most influential FPS you probably never played, was auch sehr in die Entwicklungsgeschichte reingeht. Und das ist so eine Reihe, ja, wie sagt der Titel bereits, komplett vergessen, habe ich selber auch nie viel gespielt, fand ich aber immer sehr, sehr faszinierend, weil ich finde, es wirkt seiner Zeit voraus. Ich finde, das wirkt wie ein Spiel, was im Jahr 2022 hätte erscheinen müssen und dann ein super erfolgreiches Service-Game wäre, aber es erschien 1998 oder so und war damals verhältnismäßig erfolgreich, hat aber heute keine kulturelle Bedeutung mehr.
Ja, weil die Reihe dann auch so ein bisschen in den Sand gesetzt wurde.
War das ein Sony-Ding? Ist es ein Sony Online Interactive-Ding?
Kann sein, dass es zwischendrin war, aber ich habe das jetzt leider mir nicht alles gemerkt. Was ich übrigens ganz witzig finde, wo wir über so Genre-Mix-Ups geredet haben, ist, dass man ja eigentlich auch drüber reden kann, ob GTA inzwischen First-Person-Shooter ist. Weil das hat ja 2014
lustig, ich wollte genau die gleiche Frage
mit
stellen.
PS4-Version hat das ja auch eine Ego-Perspektive bekommen. Du kannst das Spiel komplett aus der Ego-Perspektive spielen und Ballern ist natürlich nur ein Teil und sogar ein verhältnismäßig kleiner in dem Spiel. Oder naja, je nachdem, wie du spielst, wenn du jedes Mal zwischen den Missionen sagst, so, jetzt mosche ich mal die Bevölkerung auf, dann ist es natürlich sehr viel mehr ein Shooter. Aber für mich zum Beispiel wäre, wenn man es danach definiert, GTA mehr ein Rennspiel als ein Shooter, weil ich habe das Gefühl, ich bin immer viel mehr im Auto unterwegs, als ich baller.
Ich würde auch sagen, man muss das ist wieder das Problem mit Autofahren. Wir bezeichnen das sofort immer als Rennspiel, obwohl du ja oft auch keine Rennen fährst, sondern du fährst ja einfach nur.
Nee, nee, genau.
Und das ein ist aber dann ein Autofahrspiel, genau. Übrigens, ich habe ein Update. Ich meinte tatsächlich nicht Tribes. Also ich meinte auch Tribes, weil alles, was ich gesagt habe, gilt auch für Tribes. Was ich aber eigentlich meinte, war Planetside. Planetside ist auch das. Genau,
ja,
und das ist auch
das
von
ist Sony.
Ja. Genau. Dann meine ich auch dazu ein Video eigentlich, weil dann gab es zufällig vor 5 Monaten auch zu Tribes ein ausführliches Video. Das meinte ich aber eigentlich nicht. Ich weiß leider jetzt nicht genau, wie das zu Planetside 2 hieß. Aber wenn ihr das sucht, das findet ihr bestimmt. Da gibt es eine sehr ausführliche Retrospektive und Abhandlung dazu. Da gilt all das für, weil das ist auch ein ähnliches Spiel wie Tribes. Nicht ganz so ein schnelles Bunny-Hopping-Ding, aber auch sehr große Weiten, erschien aber ein bisschen zu früh, kann ich sehr, sehr empfehlen, da mal reinzublicken.
Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick geschaffen über das Genre und ich meine, das ist jetzt eine sehr ungeleitete Diskussion gewesen, weil wir über unsere persönlichen Eindrücke und sehr subjektive Sicht auf das Genre blicken und bei mir ist das schon, also ich habe einfach gemerkt, wie das Genre abgefallen ist über die Jahre, wie ich so in den 2000ern und 2010ern wirklich regelmäßig Shooter gespielt habe, Ego-Shooter gespielt habe und heute wirklich kaum noch. Und ich bin natürlich auch einfach weniger am PC heute, ich bin viel mehr an der Konsole, deswegen gehen vielleicht viele der Boomer-Shooter so ein bisschen an mir vorbei, aber das ist auch einfach nicht so genau das, was ich möchte, dieses sehr simple, das meine ich jetzt nicht negativ, aber ihr wisst, was ich meine, dieses simple Prinzip von man ballert auf Horden.
Twitch-Shooter, ne? Du reaktive Shooter, wo es sehr darum geht, schnell so zu reagieren.
Ja, genau.
Sehr auf dieses Gameplay fokussiert, ja.
Das kann mir auch Spaß machen, weil ich ja sowas wie Devil Daggers total mochte. Das
stimmt,
das ist ja nur das, dass es quasi noch viel mehr reduziert.
Es reduziert
so eine,
genug,
auf so eine Highscore-Arcade-Ebene und da bin ich dann irgendwie sehr reingekommen oder Hyper Demon halt, der Nachfolger. Wobei ich zum Beispiel Hyper Demon nicht so viel gespielt habe wie Devil Daggers, aber die diese auf diese Spiele, also auf ein neues Bioshock, auf ein neues Half-Life, da wäre ich sofort dabei. Bei einem neuen Dishonored, bei einem neuen Titanfall, da würde ich sofort hellhörig werden. Es ist nicht so, dass meine Wertschätzung fürs Genre irgendwie nicht mehr existiert oder dass das weggegangen ist, sondern ich glaube, die Spiele, die heute rauskommen, bedienen dahingehend einfach nicht so 100% meine Interessen, weil
ich glaube, die Geschichte ist schon wichtig bei dir, oder? Also, weil diese ganzen Boomer-Shooter, ich finde, Doom hat da vielleicht noch ein Auszeichnungsmerkmal mit seiner Geschichte, vor allem 2016, das ich immer noch sehr spaßig fand, aber was ich glaube, für fast alle diese Spiele gilt, dass sie fast gar keinen Story-Fokus haben, wenn sie überhaupt eine Story erzählen. Mhm. Vielleicht ist es das ein bisschen.
Auch, würde ich sagen. Ich finde, die Geschichte muss jetzt nicht zwingend gut sein oder sowas. Also es würde mich natürlich freuen, wenn es eine gute Geschichte ist. Und bei zum Beispiel Titanfall und Wolfenstein und so ist das ja auch der Fall. Und bei Bioshock dann zu teilen. Aber halt dieses Ding von Atmosphäre, von ich bin wirklich geerdet in der Welt und der Punkt des Spiels ist nicht einfach nur so viele Gegner wie möglich umzumähen. Und der Punkt des Spiels ist jetzt auch nicht wie in einem Doom dieses Ding zu haben von, oh, jetzt sind hier verschiedene Bubbles und ich muss auf die grünen Bubbles mit Parieren reagieren und so. Da kann ich auch Spaß dran haben, so ist es jetzt nicht.
Aber das ist ja nicht mehr in der Welt begründet, das ist das Gegenteil, ne? Es ist genau dieses, wir sind halt komplett Spiel, Arcade-Spiel im Grunde.
Zuletzt war dann wieder Robocop, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, weil da bist du wirklich
so
in der
crazy.
Welt. Und,
das ist so bescheuert.
Das kriegt ja dann ein Add-on und da will ich das als Gelegenheit auch mal nutzen, hoffentlich, um mal auch das Hauptspiel durchzuspielen, weil ich habe das ja nicht komplett durchgespielt. Obwohl ich das total mag, was die gemacht haben mit dem Titel, weil ich da auch das Ballern einfach sehr befriedigend finde.
Ja.
Und ja, das brauche ich dann irgendwie, so eine Gesamterfahrung von, okay, ich kriege hier eine Welt, ich kriege eine Nachvollziehbarkeit, ja. Ich kriege eine Atmosphäre und ich kriege vielleicht auch mehr als nur Geballer, seien's Gespräche, seien's Setpiece-Momente, wo du mal mit einem Fahrzeug unterwegs bist oder Puzzles löst oder sowas, da gibt's so einen Sweet Spot.
Es ist extrem lustig, dass Robocop auch wirklich das Spiel ist, was man damit, was das am besten heutzutage wieder. Ja, ja. Ich stimme dir völlig zu. Und ich habe das ja begeistert auch durchgespielt, war eines meiner Spiele des Jahres in dem Jahr, in dem es rauskam. Aber es ist halt Robocop. Und das ist so geil und so verrückt, dass das eines, weil das ist, wenn ich bei einem Spiel, meine Erwartung war da so eine andere und dass halt das nicht einfach nur der strunzdümmste Shooter ist, der ganz okay ist, sondern tatsächlich das Spiel ist, wo du unterschiedliche Enden hast und Dialogentscheidungen und Rollenspielelemente und so und das gut ist, das ist immer noch völlig verrückt.
Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, im Juli kommt dieses Standalone-Add-on Unfinished Business.
Ja, so Sequel halb, so Mini-Sequel. Es erinnert mich so ein bisschen, weißt du, wo ich mich erinnert fühle? Ich fühle mich an Chronicles of Riddick, Dark Athena erinnert. Ich bekomme sehr den Vibe, dass das so ein bisschen das ist. Ich hoffe, es wird besser, weil das hat das Spiel, das war das Hauptspiel besser. Übrigens ja auch ein sehr gutes Beispiel für dieses Genre, weil das war ebenfalls ein Spiel, was seinerzeit völlig voraus war. Ja. Obwohl, es stimmt eigentlich nicht, weil es wäre heute seinerzeit immer noch voraus. Es ist einfach nur ein Spiel, was sehr viel weiter ging in seiner Interpretation von First-Person-Shooter, als es Spiele auch heutzutage noch tun. Und das merkt man ja in allen weiteren Spielen von diesem Entwickler von Darkness, von Wolfenstein. Genau. Immer etwas anderes gemacht, als Genre-Standard ist. Das muss nicht immer das Spiel besser machen als andere Spiele, aber es macht sie, finde ich, auf jeden Fall immer interessanter.
Mich würde auch total interessieren, was eure Perspektive aufs Genre selbst ist, ob ihr da solche Wandlungen selber auch wahrgenommen habt oder für die vielleicht auch nur subjektiv für euch selbst passiert sind, wo ihr sagt, na, damals fand ich das Genre total toll, heute ist anders oder vielleicht sogar andersrum, erst ganz spät zum Genre gefunden, wo sind da die Bruchstellen und auch, ob ihr bestimmte Perspektiven habt auf die Innovationen, die das Genre so mitgeprägt haben. Wir haben ja über ein paar Sachen geredet bei den verschiedenen Titeln und bei uns scheint ja Half-Life so ein der Katalysator so zu sein für die Wertschätzung des Genres. Und ich glaube, da gibt es unglaublich unterschiedliche Perspektiven zu, weil wir auch festgestellt haben, wie unterschiedlich das Genre selber sein kann. Ne? Du kannst zwar sagen, ja, ich mag Ego-Shooter, aber du kannst was ganz anderes damit meinen, als der neben dir steht und auch sagt, ich mag Ego-Shooter.
Absolut. Gerade wenn ihr diese unterschiedlichen Perspektiven habt und irgendwie das Genre hauptsächlich oder vielleicht sogar nur über Multiplayer-Spiele kennt, wahrnehmt und heute noch irgendwie feiert, bin ich sehr interessiert dran. Weil meine Wahrnehmung ist.
Crysis haben wir auch gar nicht erwähnt.
Crysis haben wir auch wirklich, stimmt. Also für mich wäre noch zentraler Far Cry, glaube ich, weil das für mich es ist für mich sehr Crysis, nur halt hier haben wir es das erste Mal gemacht und da war es für mich noch revolutionärer dadurch.
Ja. Ich fand Crysis halt wirklich deutlich besser als Far Cry.
Deswegen wirklich? Es geht auch noch mehr in die Immersive Sim-Richtung durch seine Fähigkeiten, die du halt hast. Ne? Noch mehr Erkundung und Physikspielereien, das stimmt. Und
Far Cry heute zum Beispiel finde ich stinklangweilig.
Ja, ich glaube, das kann ich halt gar nicht erkennen irgendwie, weil das für mich so nostalgisch alles ist. Jeder Soundeffekt, die Tür am Anfang
wieder aufmacht. Nee, nicht das alte, ich meine das moderne Far Cry, finde ich heute stinklangweilig.
Das steht völlig außer Frage. Ja, das ist ja klar, das wurde quasi, das ist eine gentrifizierte Spielereihe, die verloren hat, was sie einst mal war und auch unnötigerweise, weil weißt du, was ja da interessant ist? Far Cry 3 hatte das Problem nicht, weil Far Cry 3 war ja etwas Frisches. Far Cry 3 war was Aufregendes und wenn sie sich das weiter getraut hätten, so ein bisschen wie so ein Doom, dass sie gesagt hätten, hey, jetzt haben wir was Frisches gemacht, ist das unsere Reihe, wo wir wieder was Frisches probieren, das wäre toll, aber dann würde das Entwicklerstudio auch nicht Ubisoft heißen, wenn sie das gemacht hätten. Nee. Dann
wenn Ubisoft eine Formel erkennt, dann wird die auch erstmal genutzt.
Far Cry 2, absolut großartiges Beispiel. Also wirklich, Far Cry 1, 2, 3 sind jeweils völlig unterschiedliche Spiele. Ja, ja. Obwohl Far Cry 2 auf den ersten Blick ja aussieht wie ein Far Cry 3, ist es was ganz anderes. Und ich finde auch ein absolut besprechenswertes, was wir jetzt nicht mehr tun werden, aber absolut ein besprechenswerter First-Person-Shooter, weil er sehr interessante Dinge mit dem Narrativ macht, aber auch mit dem Gameplay macht rund um sein Gameplay. Ja. Und weil es Frustration nutzt und Widerstand als Gameplay-Element. Wirklich das Gegenteil von dem, was Ubisoft diese Tage probiert. Und aus all diesen Gründen sehr interessantes Spiel heutzutage. Vielleicht kein spaßiges Spiel, aber interessantes Spiel.
Erstaunt, ehrlich gesagt, dass wir das nächste Far Cry noch gar nicht kennen. dass das noch nicht angekündigt wurde?
Da reden wir eben am Montag tatsächlich im Podcast drüber, weil es ein paar News gibt von Ubisoft in ihrem Bericht darüber, dass sie ein paar Spiele verschoben haben, wozu wahrscheinlich auch Far Cry 7 gehören wird, was wohl aktiv in Entwicklung ist, auch schon seit Far Cry 6, aber halt wo wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres oder sogar noch später erscheint und weil deswegen noch nicht angekündigt wurde.
Ich fände irgendwie wild, wenn wir dann wieder einen Ankündigungstrailer sehen und das ein spezifischer Bösewicht. Diesmal in irgendeinem anderen Land und
das hat für mich Borderlands-Niveau mittlerweile von, ich kann es nicht mehr sehen. Bitte nein. Wenn jetzt, weil es wird dann doch hier, Pedro Pascal spielt dann den Bösewicht, weil der ist ja im Videospielen dabei.
Gar nicht so unwahrscheinlich. Weißt du?
Ich will das nicht. Ich kann das nicht. Ich glaube aber, dass es das wird. Es ist ja, weißt du, was darüber entscheiden wird? Es wird darüber entscheiden, wie sehr die Änderungen bei Ubisoft noch bei Far Cry 7 Einfluss hatten. Ne, mit denen, okay, diese Entscheidungsträger wurden alle gefeuert und stehen jetzt vor Gericht. Wir haben ja auch eine eigene Firma gegründet und sowas. Hat das bereits Einfluss auf Far Cry 7 oder war es dafür schon ein Jahr zu lang in Entwicklung und das findet erst bei Far Cry 8, das ist allein zu sagen, ist so bescheuert. Es findet dann erst bei Far Cry 8 statt. Fände ich auch sehr interessant zu sehen. Werden wir, glaube ich, am Montag noch ein bisschen ausführlicher besprechen.
Ja, wenn sie das mit dem Schauspieler nochmal machen, dann gibt es nur eine Sache, wo ich sagen kann, okay, da habe ich Respekt vor und das wäre, wenn man Til Schweiger nimmt. aufgrund der Far Cry-Historie, da würde ich sagen, yep, verstehe ich.
Ja, du musst halt ein bisschen kreativ damit wirklich werden und halt wirklich jemanden nehmen, der eine wilde Performance macht, irgendwie Nicolas Cage oder gerne jemanden, der nicht so bekannt ist. Das, dann wäre ich wieder interessiert, aber dieses.
Vor allem auch jemand, der mehr als 20 Minuten Screentime hat.
Ja, das wäre auch super hilfreich, weil es ist ja immer Stunt-Casting. Es ist einfach nur, guck mal, hier ist der Bösewicht, den ihr auch kennt und böse findet. Cool. Weißt du, du kannst auch direkt Walter White nehmen, direkt oder so. Das ist so, es ist ja quasi das Niveau von hier, wir haben den Scream-Bösewicht in Dead by Daylight oder so. Dieses Niveau hat es mittlerweile erreicht. Doch, der Bösewicht aus Far Cry 7 ist Screamface aus Scream. Weißt du? Ach ja, naja. Das soll es aber gewesen sein für heute mit der Besprechung der First-Person-Shooter. Hat mir wirklich, wirklich viel, viel Spaß bereitet. Für mich ist es immer noch eines der vielleicht nicht meist gespielten, aber immer noch aufregendsten Genres im Videospielbereich. Ich bin da ja super, super aktiv auch und bin auch bei den Boomer-Shootern ja voll dabei. Ich liebe dieser Warhammer-Boomer-Shooter. Eines meiner meist erwarteten Spiele dieses Jahr, Tom, ist Painkiller, was ja von Saber gepublished kommt, von einem neuen Entwicklerteam. Da gibt es einen ausführlicheren Gameplay-Trailer mittlerweile auch und da war ich kurz wieder skeptisch, weil es ist ein Koop-Game. Und irgendwie auch missionsbasiert, glaube ich. Und dann ist mir wieder eingefallen, okay, das war Warhammer aber auch. Und Warhammer war geil. Du zeigst gerade Unreal Tournament 3 ins Bild. Meine Erfahrung ist auch da komplett reduziert auf GameStar, weil ich da immer sehr beeindruckt zugeguckt habe. Dachte mir, boah, sieht das toll aus. Aber habe ich nie gespielt.
Ich hab die Limited Edition von Unreal Tournament 3 und ich trauere dieser Reihe nach. Also Unreal Tournament 3 war schon nicht mehr so toll wie die Vorgänger, weil das auch grafisch zwar super beeindruckend war auf technologischer Ebene, aber einfach so unfassbar graubraun war, wie halt Gears of War zu der Zeit. Es hatte diesen Designaspekt übernommen. Und heute ist die Reihe tot, auch Unreal selber, weil halt das nur noch eine Engine ist und nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, der Einfluss von Unreal übersteigt, glaube ich, trotzdem alle anderen Shooter, über die wir hier gesprochen haben, einfach weil die Unreal Engine selbst eine der Kernsäulen ist, die die ganze Industrie eigentlich trägt oder umgekehrt vielleicht und die Epic Milliarden von Dollar jeden Monat in die Kassen spült.
Und die können es brauchen.
Ja, wirklich. Diese ganzen Star Wars Skins, die zu akquirieren, kostet sehr viel Geld. Der Alan Wake Skin erst, mein Gott. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wirklich sehr, sehr interessiert an euren Perspektiven. Sehr gerne entweder bei YouTube oder bei Patreon uns direkt in die Kommentare schreiben. Wir hören uns, wie gesagt, am Montag. Da reden wir wieder über einige der FPL, über der Ubisoft-Sachen, die wir gerade schon angesprochen haben. Und ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen guten Tag. Vielen, vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tom.
Tschüss, Robin. Und tschüss, ihr.
Tschüss, Chat, sagt man, glaube ich, heutzutage, nicht wahr?